Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Frohes Neues 2025 und auch zum Chaos Radio 297. Oh mein Gott, die 300 ist bald folgt. Was machen wir da? Wahrscheinlich auch weiterhin digitale Dinge erklären, die für interessierte Ahnungslose und den Rest der Welt von Interesse sind oder sein sollten manchmal. Und dieses Mal machen wir was Brandaktuelles, weil uns ist ja aus diversen Gründen, hat uns ja eine Bundestagswahl ereilt. Und wie es die Tradition will, geht es da mal mehr und mal weniger auch um Digitalpolitik. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir der Digitalwahlomat wären, aber vielleicht wisst ihr am Ende dieser Sendung ein bisschen besser, was die verschiedenen Parteien davon, was die verschiedenen Parteien versprechen, muss man ja tatsächlich sagen. Ob das dann auch so kommen wird, ist ja mal eine andere Sache, aber vielleicht können wir auch das kurz beleuchten. Also das wollen wir heute eben machen. Mit dabei ist wie immer Constanze Kurz, die mich jetzt schon wieder anguckt, als hätte ich ihren Bart gefressen. Hallo und guten Tag.
Hallo Markus.
Konz ist Sprecherin, eine der SprecherInnen des CCC und arbeitet bei Netzpolitik.org und ist mittlerweile auch eine der treibenden inhaltlichen
Hallo,
Kräfte
im Chaosradio.
Willst du nochmal? Unerwähnt lassen wollte. Außerdem Aline Blankertz, wo es mit der Forschung so ein bisschen schwierig ist, weil wenn man jetzt sagt, Digitalexpertin, das kann ja alles bedeuten und hat also gerade, wenn man auch größere institutionalisierte Medien anguckt, manchmal einen eher zweifelhaften Geruch, diese Bezeichnung. Deswegen könnte man vielleicht sagen, also Digitalfachfrau aus dem politisch und aktivistischen Umfeld, in dem im weiteren Sinne auch der Chaos Computer Club zu finden sein könnte. Ist das richtig?
Das klingt wunderbar.
Hallo. Okay, hi. Und dann noch einen Gast, der für mich persönlich eine sehr große Überraschung war. Vielleicht wird klar, warum, wenn ich sage, ich begrüße jetzt die Geschäftsführung von diversen Internet- und Telekommunikationsunternehmen in Europa, der Industrievertretung in Berlin und Brüssel macht und Vorstand Infrastruktur und Netze bei ECO, dem Verband der Internetwirtschaft ist. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Landefeld.
Ja, hallo. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
Ja, ich muss da was hinzufügen.
Richtig, aber.
Also man muss es kurz erklären, man muss es aber auch sagen. Also du bist sozusagen beim Verband der Internetwirtschaft, der, also wenn ich es richtig verstanden habe, schon der deutsche Verband ist, aber weltweit Mitglieder auch hat, aber der Verband für Deutschland ist. Und wenn man das so aus dem ersten Blickwinkel sieht, fragt man sich vielleicht schon so, Moment mal, Chaos Computer Club, da sitzen die Leute, die wollen ein offenes, freies Netz, in dem jeder alles machen kann, und Internetwirtschaft verbindet man vielleicht schon ein bisschen mit, wir wollen vor allen Dingen Profit damit machen. Wie passt das zusammen? Warum bist du heute hier und welche Überschneidungspunkte gibt es vielleicht zwischen Hackerarbeit und Eco-Internet-Wirtschaftsarbeit?
Ich meine, okay, Ziel von Unternehmen ist es natürlich, Geld zu verdienen, das ist völlig klar. Und dabei ist erstmal völlig egal, ob man wirklich Infrastruktur aufbaut, ob man Cloud-Services betreibt, ob man Social Media betreibt oder so. In der Regel wollen die Unternehmen nur mit Geld verdienen. Aber wir haben natürlich sehr viele Berührungspunkte mit dem CCC schon seit Ewigkeiten eigentlich. Wir haben in sehr vielen digitalpolitischen Themen zusammengearbeitet, haben egal vom Hacker-Paragraph über Vorratsdatenspeicherung,
Netzneutralität
und so weiter. Stimmt, ja, ist eine ganze Liste. Eigentlich immer auf derselben Seite gestanden und haben das auch in Expertenanhörungen im Bundestag, in Stellungnahmen, sonst was. Es gibt auch viele, unglaublich viele offene Briefe, die wir gemeinschaftlich unterzeichnet haben. Von daher ist vielleicht nicht ganz so entfernt, wie man sich das denkt.
Ja, okay. So, und auch du hast dir sozusagen Wahlprogramme durchgelesen. Das haben sich alle drei heute hier. Und Ich bin ganz froh, dass ich das sozusagen nicht machen musste und dass ihr müsst es auch nicht machen, weil sozusagen das haben die ExpertInnen für euch getan. Was ich gerne machen würde, sind drei Sachen. Also eine kleine Ausführung und ein kleiner Abschluss ist eine Sache. Das andere ist, es gibt ja so die großen Digitalthemen, wo man sich immer fragt, was wird denn jetzt damit? Das eine ist ganz klassisch, wann hat endlich jeder Haushalt Glasfaser? Das andere ist, welche Partei ist für oder gegen die Vorratsdatenspeicherung und so. Und es gibt halt immer so ein paar Themen, die wichtig sind. Die würde ich einmal abfragen wollen und dann könnt ihr uns vielleicht erzählen, wie stehen denn die einzelnen Parteien dazu? Und dann, weil das ja nicht alles ist, gehen wir vielleicht nochmal die Parteien durch und fragen sozusagen, an deren Programm ist da irgendwas aufgefallen? Gibt es da was Besonderes? Oder was mich auch immer interessieren würde, ist, in dem Programm klingt das mega gut, aber die Vergangenheit hat gezeigt, die Partei lügt. Was mir spontan einfällt, ist die Haltung der SPD zur Vorratsdatenspeicherung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich dazu komme, aber vielleicht gibt es ja so eine Punkte wieder, dann können wir die auch da beleuchten. Genau.
Ich würde vielleicht noch was hinzufügen wollen, damit man irgendwie so ein bisschen versteht, wie wir darauf kamen, warum wir das überhaupt machen wollten. So dieses Chaos Radio zur Wahl ist das nicht nur wegen des anstehenden Termins, sondern so ein bisschen auch die Überlegung, irgendwie findet in der Debatte wenig Digitales statt. Also die politischen Streitthemen sind ziemlich weit weg davon. Und die Schwerpunkte der Wahlprogramme, das hat man, glaube ich, da nicken jetzt schon alle, das hat man auch gemerkt beim Lesen. Und wir wollten aber trotzdem gerade mal auf diese Aspekte blicken. Was sagen die da eigentlich zu? Denn im Wahlkampf selber werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit nur am Rande stattfinden. Ja, das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Wir haben ja nur noch 6 Wochen. Das weiß ich nicht, wie lange, also die Post-Production dauern wird, aber möglicherweise sind es dann bloß noch 4 Wochen oder so.
Ich hoffe vor der Wahl.
Also ein Anliegen ist auch, dass man überhaupt wieder über diese Aspekte auch redet. Wir wissen irgendwie, dass Digitalisierung das Herz jedes... Ihr braucht jetzt nicht sagen,
genau.
Ne?
Ja. Wir kommen noch dazu. Und es ist genau. Und das geht ja leider auch gerade Hand in Hand, ne? Also, weil nach den schrecklichen Dingen, die am Jahresende noch passiert wurde, wurde natürlich erstmal wieder mehr Überwachung gefordert. Und das dann kombiniert mit der Bundestagswahl, wo diese Themen eigentlich gar nicht stattfinden, ist natürlich auch sozusagen so eine brisante Mischung. Vielleicht können wir dann ein bisschen zur Aufklärung
beitragen. Also ich würde das allgemein gerne auch nochmal unterstützen. Ja. Also ich meine, es ist, wenn ich mir Wahlprogramme aus 2021 oder zur Europawahl noch angucke und so, dann ist Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema. Das waren eigene Hauptthemen. Das waren Themen, die Parteien insgesamt aufgenommen haben. Und was wir jetzt haben, ist Digitalisierung ist zwar überall irgendwie so ein bisschen drin, es kommt 1000 Mal vor in den Wahlprogrammen, überall an jeder Ecke, aber es hat so ein bisschen, es ist irgendwie unter andere Themen gerutscht, das sind immer so Unterpunkte geworden. Das ist, glaube ich, ein ganz generelles Ding, das durch alle Wahlprogramme sich durchzieht.
Yeah. Ich will vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung machen.
Und dann ist das Chaos heute auch schon vorbei.
Nein, ich will es deswegen machen, weil wir drei haben uns die angeguckt und du nicht. Und wer jetzt die nicht gelesen hat, der weiß es schlicht nicht. Wir haben nicht Wahlprogramme gleicher Güte und Qualität von den großen Parteien, sondern wir haben mehrere Parteien, die auch quasi erwartbar relativ viele Prozente haben werden und locker über die 5%-Hürde springen werden, die fast keine inhaltlichen Programme haben, sondern nur mehr so Faltblätter. Das heißt, die längsten Programme, die sehr ausdifferenziert ist, wie von der CDU und von der SPD, kann man nicht vergleichen, zum Beispiel mit diesem Mini-Zettel vom BSW oder so. Also die sind qualitativ sehr unterschiedlich. Das liegt natürlich an dieser krassen einfach zeitlichen Enge. Die haben, glaube ich, offenbar nicht geschafft. Und selbst die langen Programme, die man lesen kann, die sind ja eigentlich auch vorläufig. Ja, das sind alle so kurz, also alle so um den 18. und 17. Dezember rumgeschaffene Kurzprogramme vergleichsweise. Ich will das nur erwähnen, weil wir davon ausgehen, dass jetzt nicht alle Leser sich hinstellen und irgendwie diese PDFs da lesen.
Genau, ich fände aber gut, wenn ihr es an der Stelle, wenn wir drüber reden, nochmal ganz explizit sagen könntet. Und das andere ist sozusagen, es gibt so einen Elefant im Raum, der einen blauen Elefant, der mich in meiner Arbeit als Journalist sozusagen oft so ein bisschen sticht. Und das ist, dass es eine Partei gibt, die zum Teil aus, wie heißt es immer so schön, juristisch anerkannten, darf man Faschist zusagen, Leuten besteht. Und da macht meiner Meinung nach deutscher Journalismus einen großen Fehler, gleichberechtigt behandelt wird neben allen anderen Parteien. Und das, mein Gefühl für diese Sendung, ich kann natürlich jetzt nicht den Mund verbieten oder euch canceln, das wäre ja noch schöner, aber mein Gefühl für diese Sendung, ich würde gerne diesen Fehler nicht machen wollen und würde deswegen nichts zur AfD sagen wollen, weil Faschisten gehören einfach nicht im Bundestag. Egal, was die im Digitalprogramm schreiben, vielleicht können wir am Ende sozusagen kurz sagen, wie viel und haben die Strahlkraft und sowas, aber ich würde die eigentlich aus dieser allgemeinen Diskussion, die wir heute über das digitale Deutschland führen, ausschließen wollen. Wie steht ihr dazu?
Ja, ich will die halt nicht. Also der CCC hat seit langem einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit irgendwie so Rechtsextremen. Ich würde sie im Prinzip... Ich habe mir natürlich jetzt das Programm angesehen, das werden wahrscheinlich die anderen vielleicht auch gemacht haben, aber sie haben halt für mich auch in Digitalfragen wenig zu sagen. Insofern würde ich es nicht vermissen.
Geht mir ähnlich. Wir haben schon direkt nach der Wahl, nach der letzten Bundestagswahl als Verband einen Beschluss gemacht, dass wir mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Ist jetzt aber leider kein kleiner blauer Elefant mehr. Aber es hat sich im Prinzip das, was man auch im Bundestag immer gesehen hat, in den ganzen Gremienarbeiten und so weiter, dass da nichts Konstruktives kam. Das habe ich auch im Wahlprogramm so gesehen. Da ist halt außerhalb von dem, wo man immer das Gefühl hat, in Social Media sind sie präsent und man da vielleicht irrig zu der Meinung kommen könnte, dass sie Digitalkompetenz haben, ist halt in allem, was echte digitalpolitische Themen sind, ist einfach
aber nichts. Aber da muss ich auch mal spitzfindig fragen, würdet ihr jetzt gerne über das AfD-Programm reden wollen, wenn es total geil wäre?
Nee, also
es wäre halt vielleicht spannend, wenn sie sich da, ich sag mal, positiv abgrenzen würden von anderen, wo man sagen müsste, das ist extrem schade dann, aber naja, ist halt wie immer, es ist nur destruktiv, kommt halt sonst nichts bei. Okay.
Also man kann sie für ihre fehlende Digitalkompetenz kritisieren, aber das ist aus meiner Sicht nicht der wesentliche Punkt. Also ich sehe das eigentlich, ich sehe das ganz genauso, dass es hilfreich ist, nicht über sie zu reden, ihnen keinen Raum zu geben, eben weil sie insgesamt die Menschenwürde angreifen, menschenfeindlich sind. Und selbst wenn sie die tollste Digitalpolitik der Welt machen würden, sagen die Zwecke, die sie damit letztlich verfolgen, sind so problematisch, dass sagen, es da keine Fachpolitik gibt, die das aufwiegen kann.
Okay. Ja, wir haben ehrlicherweise überlegt, ob wir jetzt auch noch andere Parteien eigentlich da rein, also namentlich BSW, die ja in der, gerade so in Migrationsfragen ziemlich nah sind, aber da die nicht mal ein richtiges, vollständiges Programm haben und noch so neu sind, ja, da ist es noch schwierig, die gleich sozusagen...
Haben also noch eine Chance, sich zu benehmen, meinst du?
Wissen wir noch nicht, okay. Aber...
Weltenschutz oder was? Ja.
Also ich habe es auch aus gewisser Neugier gelesen, Mike, beim BSW und nicht so richtig wusste, was kommt da eigentlich, was ist da insofern... Wir empfehlen schon trotzdem, ihr nicht müsst, ne? Wenn wir jetzt ja drüber reden, inhaltlich, man kann die mal lesen. Also für mich jedenfalls, für meine eigene persönliche Meinungsbildung, jeder von uns muss ja irgendwie das Kreuz da machen, wenn er möchte natürlich nur das Kreuz machen, war das schon sehr hilfreich. Also ich habe es eigentlich jetzt nicht gut, ich bin radikalisiert worden nach der Lektüre und ich hatte auch mentale Schäden, aber Prinzip.
Noch weiter radikalisiert worden.
Ja. Also ich würde es trotzdem jedem empfehlen, ehrlich mal, klickt da mal hin.
Ich weiß nicht so genau. Anyways, wir reden heute nicht weiter drüber. Dann wie angekündigt würde ich jetzt gerne sozusagen die großen Fragen angehen und dann von euch wissen wollen, was gibt's denn da für Versprechen? Ich glaube, wir sollten heute immer über Versprechen reden, weil als viel mehr kann man es wirklich nicht bezeichnen. Das zeigt die Historia. Und die eine schöne Frage ist, ne, also das letzte Mal oder das vorletzte Mal war es 5G an jeder Milchkanne, der digitale Ausbau, die Infrastruktur in Deutschland. Ne? Also tatsächlich habe ich im näheren Umfeld Menschen, die haben mittlerweile in ihrem Wochenendhäuschen mehr Glasfaser als in ihrer Großstadtwohnung, wo immer noch Kupfer liegt. So, da muss, vielleicht könntet ihr ganz kurz auch mal dazu sagen, wo stehen wir gerade?
Oh, das kann Klaus bestimmt gut,
und was wird, was wir schon, zufälligerweise haben wir da einen Experten da.
Ja, tatsächlich, wo stehen wir? Ich meine, eines der großen Probleme hier ist, dass man da über viel redet, was angeleiert ist, wo Förderung schon vergeben ist und so weiter, aber ein Ausbau dauert, das ist immer das Problem mit physischen Ausbau. Physischer Ausbau dauert einfach 10 verpeilte Jahre in den 2000ern, kann man halt einfach nicht so ohne weiteres aufholen, insbesondere wenn man in Genehmigungen, in sonst was, in den eigentlichen Verlegungen nicht schneller wird. Das ist halt einfach so. Und es hilft auch nicht unbedingt, wenn man auf dem Land anfängt, wo man einfach viel Meter legen muss, bevor man Häuser angeschlossen hat. Würde man in den Städten beginnen, hätte man in den Städten mit dem Glasfaserausbau begonnen, dann hätten wir einen wesentlich höheren Prozentsatz schon an Glasfaser angeschlossen. Also das erstmal zu der Frage, wo kommt das Problem eigentlich in Teilen her?
Kannst du ein bisschen international auch vergleichen? Ich meine, du hast ja auch...
Oh, international sind wir total rückständig, aber tatsächlich, also das muss man mal ganz klar so sagen, wenn man OECD-Zahlen sich anguckt, da sind wir drittletzter, glaube ich, oder sowas im Moment. Ja, also,
yippie! Nicht letzter!
Nicht letzter, das stimmt allerdings. Ja.
Wer ist dahinter?
Und interessant ist insbesondere, es gibt sehr schöne vergleichende Zahlen darüber, wie schnell in den einzelnen Ländern aufgebaut wird. Und allen Beteuerungen des Digitalministeriums zum Trotz war das nicht so besonders massiv. Also andere Länder haben noch deutlich schneller als wir das aufgebaut. Von daher hat man, auch wenn die Zahlen absolut viel besser geworden sind, natürlich relativ im Vergleich zum Ausland nicht wirklich aufgeholt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den muss man einfach mal feststellen. Insbesondere sind natürlich auch selbst in Europa einige Länder einfach schon fertig. Ja, da ist alles ausgebaut, da ist man bei ein paar 90%.
Alles ausgebaut, meinst du, überall liegt Glasfaser?
Ja, überall ist natürlich so gut wie nie der Fall, aber alles, was irgendwie relevant ist, was sich wirtschaftlich erschließen lässt mit Glasfaser, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Also Detailfrage dazu sagen, das heißt Ausbau gleich Glasfaser, die Frage mit dem Mobilfunknetzen spielt nicht so eine große Rolle?
Ja, doch. Also ich meine, jeder, wenn man 5G-Ausbau betreibt, da muss man auch Glasfaser in der Fläche haben, sonst kriege ich das nicht hin. Mhm. Die Zellgrößen sind ja immer relativ gering, sind einige Kilometer maximal. Und das heißt, ich muss in der Fläche Glasfaser haben, um die Türme anschließen zu können. Mhm. Ansonsten habe ich kein echtes 5G. Und wir reden ja also immer über 5G-Ausbau, eigentlich nicht über 4G hat zwar auch sehr hohe Geschwindigkeiten, die man da erreichen kann. Das reicht natürlich für eine Breitbandversorgung auch aus. Aber generell wird immer über 5G-Ausbau geredet.
Also das heißt, das Thema ist natürlich wahrscheinlich wahrscheinlich unfassbar und unendlich komplex, aber am Glasfaserausbau kann man sehr gut sehen, wo steht ein Land. Da sind wir also drittletzter in der OECD. Was versprechen denn, also was ist uns denn versprochen? Also Platz 1 nach der nächsten, ja, Frau
Kurz. Wir haben, der beste Spin aus meiner Sicht ist bei der SPD im Wahlprogramm. Mhm. Wir lachen ja schon immer drüber, weil der selbstverständlich in allen Wahlprogrammen immer drin ist und dann auch in den Koalitionsverhandlungen. Aber die SPD hat einen neuen Spin und ich wollte das kurz mal vortragen, sind nur zwei Sätze. Mhm. Ja? Die SPD schreibt in ihrem SPD-Regierungsprogramm: Beim Abbau von Bürokratie nutzen wir die Chancen der Digitalisierung. Die Grundlage dafür bildet eine flächendeckende Versorgung des ganzen Landes mit Glasfaser und Mobilfunk. Sie verbinden es also seit neuestem mit dem Abbau von Bürokratie. Denn wenn man die Glasfaser dahin legt, wie ihr wisst, baut sich die Bürokratie ab. Ich fand den Spin, der ist neu. Die müssen ja auch, die können ja nicht immer exakt selber reinschreiben, ist ja dann noch peinlicher. Jetzt haben sie den, ich fand den Spin schön. Da kommt die Glasfaser und dann sind
wir. Aber versprechen Sie irgendwas, was den Ausbau angeht?
Flächendeckende Versorgung des ganzen Landes?
Innerhalb der nächsten Legislaturperiode.
Das steht da nicht.
Ach so, okay. Also jetzt mal ganz praktisch, das geht gar nicht. Also es ist faktisch nicht innerhalb der nächsten Legislaturperiode durchzuführen. Also die fehlenden Strecken, die fehlenden Hausanschlüsse, die wir haben, lassen sich nicht innerhalb von 4 Jahren schließen. Punkt. Jeder, der das verspricht, verspricht etwas, was einfach nicht geht. Das ist unabhängig davon, wie viel Geld wir da drauf werfen. Das ist einfach wegen der physisch zu leistenden Ausbauarbeit. Ist das einfach nicht. Major Construction Work, sagt man im Englischen so schön. Ja, so viel Bagger haben wir einfach gar nicht und das Personal schon gar nicht, die das legen könnten. Also von daher wäre das auch unrealistisch. Es ist aber tatsächlich eins der Digitalthemen, die sich immer noch in allen Wahlprogrammen wiederfindet. Andere Themen sind nicht mehr unbedingt da, aber dieses Glasfaserausbau oder Breitbandausbau, das hat sich ja erst in der letzten Legislaturperiode, in der vorletzten schon so richtig zum Glasfaserausbau gewandelt. Vorher war es immer Breitbandausbau, jetzt ist es Glasfaserausbau. Das wollen alle, das schreiben auch alle rein, dass das als Voraussetzung für die Digitalisierung der Gesellschaft, natürlich auch die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wichtig ist und deswegen kommt es überall vor. So richtig ausgestaltet ist es aber eigentlich nicht. Man will die Förderprogramme wieder hochfahren in einigen Bereichen, wie das ansonsten konkret gemacht werden soll, Verwaltungsverfahren sollen beschleunigt werden, also dass die Genehmigungen schneller gehen, dass der Ausbau wieder schneller wird, das findet sich eigentlich so ziemlich überall. Ansonsten neue Ideen findet man da nirgends.
Wie, also alle versprechen irgendwie Ausbau, aber niemand sagt was Konkretes?
Das ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was wir machen. Wollen wir es mal kurz sagen. Es ist nicht wirklich was Neues da irgendwo drin. Ja. Das ist immer die Fortsetzung von dem, was wir schon haben.
Aber und nicht alle erwähnt, also nicht alle erwähnt. Die Kurzprogramme haben wir gar nicht.
In den Kurzprogrammen ist es nicht, aber wenn man sich die Zusammenfassung anhört, findet man es auch nicht mehr. Also es ist alles, was Kurzprogramme sind, hat es quasi eigentlich gar nicht mehr. Nur die langen Programme haben es dann aber alle im Prinzip drin.
Ja. Aber niemand sozusagen will sich auf eine Zahl festlegen, auf eine Prozentzahl des Ausbaus oder so.
Will auch keiner sich dazu äußern, wie viel Jahre wir noch brauchen. Wir haben in der letzten Legislatur hatten wir mal gesagt, bis 2030, das ist schon von vielen in Frage gestellt werden, ob das geht oder nicht.
Naja, wir haben jetzt schon 25, sind ja nur 5 Jahre. Also stimmt, mittlerweile ist 2030.
Quasi noch eine Legislatur, ja genau. Nein, aber das ist eigentlich illusorisch, dass man da wirklich fertig wird, weil wir einfach, man muss es mal sagen, nicht so wirklich gut vorankommen. Also es wird viel investiert und es hat jetzt insbesondere ja auch, muss man auch mal sagen, die Telekom sich committed, deutlich mehr auszubauen und die haben auch dann tatsächlich eine wesentlich höhere Schlagzahl, als viele andere das hatten im Ausbau. Es ist, wie gesagt, es ist einfach praktisch nicht mehr durchführbar. Wir sind einfach zu spät. Wir sind bestimmt 5 Jahre zu spät hinten dran in der Kurve, auch im europäischen Vergleich.
Ali? Aber dass es keine konkreten Zahlen gibt, ist ja etwas, was in allen Themen eigentlich typisch ist in diesen Wahlprogrammen. Also, dass man sich keine Ziele steckt, bei denen man hinterher sagen kann, wie viel davon hat funktioniert, ist nicht nur beim Glasfaserausbau so.
Das macht ja nicht, also das müsste ich mal sagen, das macht ja nicht der Staat, das machen ja Privatunternehmen an dieser Stelle, die staatlich incentiviert werden, es zu machen, aber der Staat hat ja noch nicht mal bei den Sachen, die er selber machen könnte, also Verwaltungsdigitalisierung und sonst was funktioniert, also ist vielleicht auch besser so.
Aber der Staat könnte ja schon sozusagen Ziele ausgeben oder anstreben, das ist ja sozusagen genau der Punkt. Ich meine, positiv könnte man sie jetzt aufschreiben, niemand verspricht Dinge, die er nicht halten kann. Ich habe noch sozusagen, also weil das fast so in den Bereich Hardware reingeht oder Infrastrukturbereitstellung, und wir nehmen auf am 8. Januar, Und die Verbraucherzentrale hat gerade die Telekom gemahnt, dass die das Peering nicht ordentlich machen. Und ich erkläre es jetzt nur ganz, ganz einfach sozusagen. Die Telekom leitet nicht, so ist der Vorwurf, jeden Datenstrom gleich durch, sondern bei großen Anbietern sagen sie, nee, wenn ihr wollt, dass das sozusagen so schnell geht, wie wir können, müsst ihr nochmal extra was bezahlen. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, man kauft einen Internetanschluss und der sozusagen macht da, also.
Oh, jetzt will er uns triggern, oder? Jetzt will er uns triggern. Ich weiß nicht.
Netzneutralität ist eine eigene Veranstaltung.
Ja, wir können doch nicht ernsthaft.
Doch, kann man schon. Nämlich die Frage ist, in welchem Parteiprogramm spielt das eine Rolle?
Die Netzneutralität, also ja. Oder generell Peering-Fragen.
Ja.
Ich habe es in keinem gesehen.
Nee, auch null. Nee. Weder CDU, nee. SPD, wo ja die längsten sind. Aline, hast du irgendwie, kannst du, sonst würden wir sagen, nirgendwo. Ne?
Kannst du bei der EU-Kommission reingucken.
Ich habe es bei der FDP gesehen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich es bei der FDP vielleicht gesehen habe.
Oh, ich habe die FDP ausgelassen, weil ich davon ausgehe, dass,
Lieber blaue Elefanten lesen als FDP, wow. Ist das schon eine politische Aussage? Man weiß es nicht.
Ich habe tatsächlich wenig Hoffnung, dass die Liberalen, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie
ansonsten schade, weil die hatten tatsächlich die ganzen Digitalthemen noch drin.
Richtig.
Aber Copy-Paste vom letzten Mal, oder?
Ja,
okay, können wir nachher genau besprechen.
Ja, können wir noch.
Also gut, das Thema ist zu komplex, hat niemand auf dem Schirm, was interessant ist, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber Klaus, wir können gerne noch mal einen Kasra zur Netzneutralität machen. Das ist immer wieder ein total spannendes Thema. Weil es jetzt schon anklang und das ist ja das zweite wichtige, oder ein Thema, was sagen immer wieder eine Rolle spielt. Jetzt könnte man im weitesten Sinne sagen, auch gerade aktuell mit der elektronischen Patientenakte, ne, also der digitale Staat. Jetzt hat Konz gerade schon gesagt, die SPD sagt, aha, Kommunismus ist gleich Arbeitskraft plus Elektrifizierung. Ach nein, Entschuldigung, ist gleich digitaler Staat, ist gleich Glasfaserausbau plus Bürokratieabbau.
Ja.
Was genau zum digitalen Staat oder der digitalen Bürokratie, der digitalen Verwaltung, der Offenheit, Transparenz und so weiter und so fort. Das ist ein riesiger Themenkomplex, den man aber eben unter digitale Zugänglichkeit des Staates zusammenfassen kann. Wer verspricht uns da einen zugänglichen Staat, der gleichzeitig auf unsere Daten achtet und alles so einfach wie möglich macht?
Kann man sagen, alle, oder? Also alle sagen, was von Abbau von Bürokratie habe ich so entdeckt. Ich weiß nicht, habt ihr spezielle Sachen entdeckt, die euch aufgefallen sind?
Also ich finde es wichtig, den Punkt nochmal zu machen, den du gerade beim Glasfaserausbau angesprochen hast, nämlich dass das so ein bisschen Magical Thinking ist. So. Yeah. Wir machen Digitalisierung und dann kommt es zu Bürokratieabbau, was halt, also sorry, in den letzten Jahren halt, also ich würde nicht sagen, also vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung funktioniert hat, weil man teilweise ja so digitalisiert hat, dass das Dinge noch komplizierter gemacht hat. Also vernünftig zu digitalisieren, das ist, also habe ich an keiner Stelle sauber operationalisiert gesehen. Aber alle blasen in das Horn von, wir wollen Bürokratie abbauen und Dinge einfacher machen. Es gibt da nochmal so unterschiedliche Nuancen, so die CDU, oder die Union will an vielen Stellen dann die Hürden dafür abbauen in Form der Datenschutzpolitik und will auf eine Datenchancenpolitik setzen.
Mhm. Was der nochmal einen anderen Spin hat, ne? Das ist ja klar.
Ja, also
Achso, sollten wir bei der Gelegenheit erwähnen, die haben keine eigenen Programme. Aline hat jetzt gesagt Union. Mhm. Die CDU und CSU haben gemeinschaftliche Programme, sind natürlich eigentlich zwei Parteien, aber die haben auch auf der Webseite der CDU ein gemeinsames und wechselseitig auf der CSU.
Okay.
Und also um mal einen Punkt vielleicht auch positiv herauszuheben, also man sich ja auch dann immer fragen kann, wem soll denn dieser digitale Staat dienen? Welche BürgerInnen sind da besonders im Zentrum? Da fand ich das immerhin mal ganz, ganz schön bei den Grünen, die so etwas überhaupt mal erwähnen wie antragslose Verfahren und dass Leistungsberechtigte halt Leistungen auch erhalten sollen und dass man auch dafür eben halt eine Staatsdigitalisierung nutzen möchte. Ja, zum Thema Digitalministerium verhält man sich unterschiedlich, wobei auch da das nicht
voll vage,
wirklich durchgesprochen wird, nicht so richtig klar ist, was jetzt die konkreten Unterschiede sind. Also genau, die CDU hätte sehr gerne ein Digitalministerium, die SPD halt eher nicht. Aber was sich dann hinterher in der Substanz für Menschen ändert, das bleibt unklar.
Also ich fand spannend, dass so ein paar ganz konkrete Themen sich durch alle Programme durchziehen. Dazu gehört zum Beispiel die Patientenakte, mit der du eben eingeleitet hattest. Das wollen sie alle, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangeht, um da auch Forschung und so weiter zu verbessern und Zugang dazu verbessern. EID war genau das Gleiche oder auch die Bund-ID, die sie alle im Prinzip zu so einer Art Bürger-ID weiter entwickeln wollen. Die Deutschland-ID nennen sie es, glaube ich. Ne? Genau.
Eine elektronische Identität, also eine Form, sich auszuweisen.
Also vor allen Dingen eine Zusammenführung auch der Register. Also ich meine, alles, was an unterschiedlichen Sachen gespeichert wird, wird über diese ID zentral nutzbar. Und ich meine, wenn man sich jetzt gerade, was weiß ich, wenn man zwischen den Jahren beim Kongress war oder sowas ähnliches, ja, dann hat man die, Probleme sehr gut gesehen in den unterschiedlichen Teilen. Und im Prinzip sind alle diese Sachen, die einheitlich durch alle gefordert werden, mit Problemen behaftet. Mit konkreten Sicherheitsproblemen, typischerweise Datenschutzproblemen oder ähnlichem.
Ich muss mal kurz Frage sagen, ist es generell eine gute Idee, Bürgerdaten aus verschiedenen Datenbanken zu zentralisieren? Ich dachte, da haben wir so ein bisschen Berührungsängste.
Kann man generell kritisieren, wurde auch an vielen Stellen kritisiert, wobei das Zusammenführen per se, glaube ich, gar nicht die große Kritik war. Wenn man mit einigen Krypto-Experten redet, kann man das ja auch so machen, dass es trotzdem anonym bleibt oder dass es nicht wirklich zusammengeführt werden muss, sondern dass man das nur als Pointer verwenden kann. Aber das sind wirklich jetzt technische Details, so wie es im Moment realisiert worden ist, ist halt ungeschickt. Aber das zentrale Problem ist ja wirklich, dass diese ganzen Verfahren, egal ob es jetzt EID, Patientenakte, sonst was ist, im Moment problembehaftet sind und einfach nicht sauber implementiert wurden, nicht sauber umgesetzt wurden. Und dieses Thema wird halt nirgendwo aufgenommen, das müsste man halt nochmal angehen.
Das triggert mich so derart, weil das ist natürlich die Untertreibung des Jahrzehnts.
Nochmal kurz zur Frage. EID ist sozusagen der digitale Ausweis und Bund-ID ist sozusagen so eine Art, keine Steuernummer, aber hängen noch viel mehr Sachen dran.
Aber das darf ja nicht. Das darf nicht die Person. Also, aber im Prinzip führt es aufs Gleiche hinaus.
So, Konz, du bist von was?
Nee, also man muss, ich werde das mal an einem Beispiel klar machen, wie verkorkst das ist. Wir haben jetzt seit mehreren Jahren ein Gesetz, was die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, die Patientendaten zusammenzuholen, nämlich im Forschungsdatenzentrum. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Die kriegen es nicht hin. 2025 läuft dieses Forschungsdatenzentrum immer noch nicht, weil sie technisch hinkriegen, weil sie kein ordentliches IT-Sicherheitskonzept haben. Ja. Ich führe da so ein Musterverfahren, weswegen ich in größeren Abständen, also immer nach Monaten mal wieder erfahre, wie weit sie da sind. Weil wir das Verfahren ausgesetzt haben, weil sie es nicht hinkriegen. Ja. Wir reden über die Digitalisierung von Gesundheitsdaten und wenn du dir das praktisch anguckst, das ist unfassbar amateurhaft. Und wir haben jetzt wieder die Nachricht, dass, naja, also es kommt dann vielleicht irgendwann 2025. Es läuft also seit Jahren nichts, weil sie kein sozusagen fertiges Forschungsdatenzentrum haben.
Muss jetzt vielleicht der Vollständigkeit halber, falls nicht alle mitbekommen haben, auch sagen, auf dem Kongress gab es einen Vortrag zur Nicht-Sicherheit der elektronischen Patientenakte.
Die Patientenakte, die kommt jetzt. Das ist ja im Rollout sozusagen.
Ich denke, die ist ausgesetzt. Da hat doch der Herr Lauterbach neulich
gesagt. Hat er so jetzt ja doch nicht gesagt, sondern er meinte ja damit nur, wir fixen alle Probleme. Aber die Patientenakte hat mit der eigentlichen Ausleitung der Gesundheitsdaten von allen gesetzlichen Versicherungen gar nichts zu tun.
Das ist richtig. Aber das wollte ich auch.
Das ist schon älter und die kriegen es nicht mal hin. Aber mich regt, triggert mich so derart, Entschuldigung.
Aber im Wahlprogramm ist überall drin, können wir nochmal zusammenfassen. Genau,
also um den Sidetrack zu beenden, sozusagen, ne, mit dem Forschungszentrum, ja, und elektronischer Patientenakt, ihr habt noch Zeit, dass ihr ganz persönlich sozusagen, ihr könnt einfach der elektronischen Patientenakte widersprechen. Immer mehr Leute fordern das, und zwar nicht nur sozusagen die klassischen, ich möchte meine Daten eigentlich nirgendwo haben, sondern mittlerweile sagen auch die Ärzte und Ärztinnen und egal, also könnt ihr noch machen, bei meiner Krankenkasse ist das sozusagen ein Klick, zwei Klicks. Um fair zu sein, das geht relativ einfach.
Hast du schon Zahlen, so, wie viele die gemacht haben?
Nee.
Also es gibt Krankenkassen, die haben schon über 5%. Das fand ich überraschend viel.
Okay, ich hätte
wir werden noch keine abschließenden Zahlen haben. Also ja, wird
ich
bestimmt
hätte gedacht, das ist schon zweistellig, aber gut. Also man kann jetzt erstmal bei dem Thema festhalten, alle wollen's. Niemand erwähnt, dass im Konkreten eigentlich alles problembehaftet ist und nimmt sich sozusagen zum Ziel, das mal irgendwie in den Griff zu bekommen. Auch hier wieder positiver Aspekt, niemand verspricht Dinge, die man nicht halten kann. Und ich will aber sozusagen in diesem Themenbereich noch eine andere Sache fragen, weil eine der großen Forderungen ist ja auch sozusagen, also wenn es um Digitalisierung geht, geht es immer auch um Datenbereithaltung des Staates, also der maschinenlesbare Staat. Ne? Also dass Registerdaten, also wenn sofern sie von öffentlichem Interesse sind oder sein sollten, zur Verfügung gestellt werden, dass generell Kommunikation maschinenlesbar ist und nicht irgendwie ausgedruckte, eingescannt und dann in PDF verpackte Dinge. Irgendjemand?
Also es gibt, was mir aufgefallen ist, was ich auch fast, weil das Wording so einheitlich war, durch fast alle Programme war, dass man gesagt hat, nur einmal Daten irgendwie dem Staat zur Verfügung stellen, nur einmal irgendwo bereitstellen, muss das wechselseitig auslesbar sein, muss man teilweise auch positiver vielleicht in Form, dass man selber in so einer Art Wallet auf dem Handy zusammenführen kann, wo man dann alle Unterlagen immer dabei hat oder solche Geschichten. Wenn man das unter einem Aspekt sieht, ich habe selber Kontrolle über meine Daten, ist das vielleicht okay. Ich befürchte, dass es so nicht implementiert werden wird, aber diese grundsätzliche Idee zu sagen, Verwaltung oder Interaktion mit dem Staat soll einfacher werden, soll zentraler werden, man soll nicht an 1000 Stellen immer wieder alles neu angeben müssen und so weiter, das habe ich auch überall eigentlich gesehen. Das ist so eine grundsätzliche Idee der Verwaltungsdigitalisierung.
Mhm. Also ja, aber ich meinte eigentlich das andere. Ich meinte ja, es gibt, der Staat hat ja ganz viele Daten, die, also das klassische Beispiel ist immer Geografiedaten von Ortschaften, dass man
so,
die
so, ne? Open also, Data. Genau, also die
Open Data, genau.
Ja. Also nicht persönliche Daten.
Genau, nicht persönliche Daten.
So ausdrücken. Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und das ist ja sozusagen schon lange ein Ziel von digitalem Aktivismus, auch dass das ermöglicht wird in Zukunft. Da gibt es ja auch Verknüpfungen, ne? Also frag den Staat, ist ja im Prinzip auch was so eine ganz starke Digitalkomponente, da geht es ja eigentlich um Transparenz der Abgeordneten, aber es hat ja auch die Digitalkomponente, Kommunikationswege und dann öffentlich analysierbare Antworten und so weiter zu haben, also dieses Ding sozusagen, öffentlich, also Daten vom Staat, die von öffentlichem Interesse sind, in einer maschinenlesbaren Form für jedermann umsonst zur Verfügung zu stellen, hat das irgendeiner als Ziel? Oder erwähnt das Thema irgendjemand und sagt, nee, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Digitalwirtschaft daraus geile Apps bauen kann und Produkte erzeugen. Also, es gibt ja wilde Dinge, die man sich vorstellen kann. Also spielt das Thema irgendwo eine Rolle?
Die Linke erwähnt ein Recht auf Open Data und auch Transparenzgesetz, glaube ich. Tatsächlich gibt es sogar Stimmen in der CDU, ich muss mal gucken, was der Wortlaut war.
Die CDU hat das auch drin.
Die sagen Zugang Open Data, ich glaube für Innovation und also halt sagen quasi Open Data, insofern Open Data wirtschaftlich nutzbar ist. Mhm. Also sagen, wo nicht dieser Aspekt von einem rechenschaftspflichtigen Verwaltungshandeln oder sowas im Zentrum steht. Aber es ist sehr zum Randthema geworden, was traurig ist angesichts der Tatsache, dass das eins der Projekte ist, das bei der Ampel halt auf der Strecke geblieben ist, aber bei
der inklusive Transparenzgesetz ja auch,
genau.
Es wird halt auch ganz klar unter dem Aspekt Wirtschaft geführt, ne? Also dass der Wirtschaft die Daten des Staates zur Verfügung stehen, entweder für eigene Produkte oder für Forschung oder sonst weiter und so fort. Also das ist eigentlich die, also da kommt es vor. Ja, an anderer Stelle kommt es eigentlich nicht vor.
Und es ist auch, ich habe so gesehen, weil ich mir auch für einige Landtagswahlen das schon angesehen hatte, sind auch also wortgleich mit Forderungen, die sie auch schon bei Landtagswahlen, also jetzt von der CDU erhoben hatten. Also da ist jetzt auch nichts Neues, was mir aufgefallen wäre. Es ist halt nur noch nischiger.
Hm. Okay. Also, aber wir sind jetzt sozusagen zwei Themen in der Diskussion drin und eigentlich gibt es noch in keinem Digitalprogramm irgendwo was, wo man sagen könnte, das könnte einen Ausschlag für eine Wahlentscheidung geben.
Oh, ich habe schon ein paar Sachen entdeckt.
Nicht, dass es kommt, aber bis jetzt, was Sie bis jetzt gesagt haben, klingt für mich sozusagen ganz komplett nach, also es gibt Schlagworte und die kennen wir oder nicht und wenn wir die kennen, dann sagen wir, das wird alles total schön, aber niemand hat einen konkreten Plan. Bis jetzt.
Stimmt, bei den Themen. Jetzt hast du doch nur die Themen angesprochen, wo quasi einheitlich oder wo sie sich nicht wirklich widersprechen.
Na gut, kommen wir mal zum nächsten. IT-Sicherheit und Datenschutz. Da ist ja mal die Frage, inwiefern, wird das reglementiert? Datenschutz gibt es ja natürlich sagen, Datenschutz gegenüber dem Staat, aber auch sozusagen, wie wird der Datenschutz so reglementiert, dass Firmen sich auch dran halten müssen? Und auch die Frage, inwiefern sind Anbieter von Produkten, Plattformen oder Infrastrukturen zu so einer Art Sicherheit der Informationstechnik verpflichtet, also müssen da bestimmte Dinge leisten. Auch das kann man ja gesetzlich regeln und das hat in der jüngeren Vergangenheit eine immer größere Rolle gespielt. Wie sieht es denn hier aus? Hat hier jemand konkrete Vorschläge, da was machen zu wollen?
Also sehr aufgefallen ist, ist mir, was Aline aber schon in dem anderen Aspekt jetzt angesprochen hat, die Idee von den Konservativen zu sagen, wir, die sind mit dem Datenschutz, wollen wir jetzt mal nicht mehr so übertreiben. Ja? Also das hat man schon ja nicht so sehr in dem Wahlprogramm, aber auch schon in der letzten Wahl ein bisschen gesehen. Das ist mir bei der CDU schon ziemlich aufgefallen. Das wäre aber letztlich natürlich ein Paradigmenwechsel. Muss man schon so benennen.
Also sagen Datenschutz nicht mehr als Grundrecht, sondern...
Nein, das ist ja ein Grundrecht, das können Sie ja nur nicht wegdiskutieren. Das heißt ja...
Also Sie können es umwidmen.
Ja, okay. Ist mir
also
sehr aufgefallen.
Die Formulierung pragmatischer Datenschutz findet sich aber bei mehreren wieder, also zum Beispiel auch bei den Grünen. Ich glaube, bei der CDU ist es mir nochmal besonders aufgefallen im Kontext von einer... Idee, die ich vorher noch nicht kannte, eine Schüler-ID, die auch einen pragmatischen Datenschutz haben soll. Also,
was soll das heißen da?
Also, das ist im Kontext dann von Schulen. Dort soll es darum gehen, dass man sozusagen mehr lernen kann, mehr Forschung darüber, wie Bildung funktioniert. Und und dass dafür eben halt das Lernverhalten von einzelnen SchülerInnen es ist nicht so klar formuliert, was das genau bedeutet.
Klingt nach einer super Idee, besonders Schutzbedürftige digital zu analysieren und zu durchleuchten, klar.
Bei Schülern ist klar, was mir bei der CDU da aufgefallen ist, die haben das so formuliert, dass sie sagen, im Prinzip DSGVO zurückrollen, aber dafür... dafür aber Selbstbestimmung, welche Daten erhoben, verarbeitet und so weiter. Also der Nutzer soll im Prinzip die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, welche Daten erhoben werden, wie sie verarbeitet werden und wen es weitergegeben wird. Das ist, ich würde jetzt mal auch als Wirtschaftsvertreter sagen, das ist super schwierig umzusetzen. Wie soll das überhaupt funktionieren? Da habe ich ja lieber eine DSG, also jetzt mal aus Wirtschaftssicht gesprochen, habe ich ja lieber eine DSGVO, wo ich wenigstens weiß, was geht, was nicht geht, was erhoben werden darf, wo ich vielleicht nur eine Zustimmung an irgendeiner Stelle frage, aber nicht an jeder Ecke über jedes Datum, weil wenn man das so ausgestalten würde, wie es da steht, und so ist es mit Sicherheit nicht gemeint, das muss ich mal ganz klar sagen, dass man wirklich immer entscheiden könnte als Nutzer, sondern welche Daten werden jetzt überhaupt erhoben, was wird irgendwo mitgespeichert oder sowas ähnliches, das entspricht ja überhaupt nicht der momentanen Praxis. Das wäre ein nationaler Alleingang, der weit weg wäre von allem, was weltweit sonst so läuft und was in irgendeinem der Unternehmen umgesetzt ist. Also völlig illusorischer Ansatz, meiner Meinung nach.
Ja. Es ist auch sehr knapp, da müsste man ja eigentlich mal ernsthaft drüber reden, was die da meinen.
Was meinen Sie damit eigentlich? Also an der Stelle muss man vielleicht schon auch sagen, das ist eine Kritik in der DSGVO sogar, dass die Freiwilligkeit solcher Einverständniserklärungen, also wenn ich jetzt entscheiden kann, dass die zunehmend aus einer psychologisch-soziologischen Perspektive in Frage gestellt wird, weil die eigentlich nicht stattfindet, weil man sich immer in so einem Ohnmachtsverhältnis gegenüber einer großen Plattform oder halt eben vielleicht auch dem Staat befindet. Also von daher ist das, sage ich mal, kritisch zu beachten. Aber immerhin was Konkretes. Ja? Also wir haben jetzt in einem Wahlprogramm einen konkreten Punkt, wo man dagegen sein kann.
Oder dafür.
Oder dafür.
Wenn man denn will. Also du hast jetzt aber wieder zwei Sachen auch vermischt. Also Datenschutz und IT-Sicherheit ist ja nicht unbedingt, also gehört natürlich zusammen, aber ist trotzdem nicht unbedingt das Gleiche.
Das ist um Gottes Willen, das ist nicht das Gleiche.
Na klar.
Ich habe es zusammengetan, weil das beides Dinge sind, die also teilweise auch den Staat betreffen, aber sozusagen, weil das vor allen Dingen Dinge sind, wo der Staat, finde ich, die Aufgabe hat, per Gesetz das Verhältnis zwischen der Einzelperson und Institutionen und Firmen zu reglementieren und auch die Chance hat, das zu tun. Und von daher ist es so ein bisschen ähnlich. Ne? Und also Klaus schüttelt den Kopf, nein.
Na, sag ruhig.
Ich bin da nicht ganz bei dir. Ich meine, bei IT-Sicherheit geht es ja typischerweise um Angriffe von außen, ob jetzt von Hackern, von Organisationen, von Staaten oder sonst was irgendwo Angriffe gemacht werden. Wie sicher ist mein Gesamtsystem? Natürlich auch gegen die Sicherheit der Daten, die ich von Kunden oder sowas gespeichert habe, das gehört natürlich da dazu. Aber es ist trotzdem ein völlig anderer Aspekt, auch eine ganz andere Schutzsache. Da muss man aber auch mal sagen, da hat sich jetzt schon viel getan. Da ist viel von der europäischen Ebene gekommen. Und
die wir nicht
in
umgesetzt
der Umsetzung,
haben.
Genau, was noch nicht umgesetzt ist. Ja. Aber dieses Gesamtkonstrukt, was sich auf europäischer Ebene da eigentlich ausgedacht wurde, wenn das alles umgesetzt wäre oder wenn das alles da ist, dann ist es eigentlich relativ rund und eine deutliche Verbesserung nach dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Daten. Also, und da kommt nicht mehr viel in den Wahlprogrammen momentan, weil die alle auf die Umsetzung erstmal von dem, was als Entwürfe schon vorliegt, jetzt abstellen und eigentlich sagen, wir wollen das umsetzen, wir wollen NIS2, also Network Information Security Act 2, wir wollen CER, also das ist Critical Entities Regulation, Kritisdach, was wir dann als Kritisdachgesetz umgesetzt haben, so diese ganzen Geschichten, und als nächstes, das kommt witzigerweise nicht drin vor, CRA, also Cyber Resilience Act, wo es dann um Schutz von Endgeräten und solchen Themen geht, das kommt witzigerweise im Keimwahlprogramm gesehen, drin vor, aber dieses Gesamtkonstrukt ist eigentlich schon da. Da habe ich jetzt auch nirgendwo irgendwas gelesen, dass einer darüber hinweggehen oder hinausgehen will oder dann noch irgendwas machen will in den Wahlprogrammen.
Also dann müssen wir es vielleicht klarstellen, weil vielleicht habe ich es falsch formuliert, vielleicht sozusagen seid ihr into it, also sozusagen so tief drin, weil wenn ich, also ich mache ja das sozusagen hier, ich sitze ja aus Perspektive des Wählenden. Hm. Und deswegen, wenn ich IT-Sicherheit sage, meine ich tatsächlich nicht so sehr die krass fokussierten Angriffe auf einen Player, der sich dann dafür schützen muss, sondern meine ich schon sozusagen ich als Einzelperson, die aus zwei Perspektiven betroffen ist. Das eine ist, ich habe hier Geräte zu Hause, also wir hatten vor Jahren immer die Diskussion, sollte man es nicht irgendwie vielleicht sogar gesetzlich verbieten, dass Routerhersteller Standardpasswörter, die, es gibt ein, ne, also sozusagen, also sollte man nicht gesetzlich regeln, dass der Stand der Technik, was Sicherheit angeht, für Endverbraucherprodukte, so, das ist das eine. Und das andere ist, ich bin ja eben als wählender Kunde oder Teil von großen Plattformen, ne, also meine Daten liegen halt irgendwo. Und dann spielen diese Angriffe, von du redest sozusagen, schon auch eine Rolle, aber aus einer anderen Perspektive. Da geht es ja nicht darum, wie ist ein Unternehmen geschützt, sondern geht es darum, wenn ein Unternehmen meine Daten verarbeitet, muss es auch auf einer technischen Perspektive für die Sicherheit seiner IT-Systeme angehalten werden und kann da das, also von daher finde ich, ist IT-Sicherheit und Datenschutz sozusagen verbunden, weil es mich als einzelnen Menschen, also weil der Staat mir als einzelnen Menschen helfen soll, wie das besser klappt.
Völlig in Ordnung. Mhm. Die Aspekte, die du gerade angesprochen hast, die sind tatsächlich durch die neue Gesetzgebung schon alle adressiert, sind alle schon geregelt. Sie sind bei uns noch nicht richtig umgesetzt.
Also europäische und Gesetzgebung,
meint ihr? Das ist ja, genau. Es gibt schon die europäische Gesetzgebung dazu. Sie ist in Deutschland in Teilen noch nicht umgesetzt. Und kommt jetzt erst. Also diese Aspekte sind eigentlich, also aus meiner Sicht, erstmal so weit adressiert, dass man jetzt erstmal gucken müsste, wie funktioniert diese Regulierung, muss man dann nochmal nachsteuern, aber dafür muss man es erstmal umgesetzt haben und eingeführt haben. Da kommt noch ein bisschen, was weiß ich, Digital Services Act und solche Geschichten mit rein und so. Nein, aber die kommen auch noch mit rein. Ja.
Aline erstmal?
Also an vielen Stellen unterscheidet es sich auch da nicht so erheblich. Vielleicht an der Stelle ist mir aufgefallen, also eine Frage ist ja auch, welche Daten werden überhaupt erhoben? Und da ist zum Beispiel das BSW dabei zu sagen, dass das Sammeln und Speichern von Verhaltensdaten verboten werden soll, was auf jeden Fall schon nochmal
ein Tracking-Verbot
eine Position ist, die anderen so nicht vertreten.
Nee, das ist erstaunlich.
Und natürlich schon auch dann nochmal eine neue Implikation, also eine Weiterentwicklung, sagen wir einfach, von im Kontext von Datenschutz ist, wo man dann sagen kann, okay, dann passiert sowas wie dieser VW-Skandal, bei dem dann halt deutlich geworden ist, dass viele Daten, die VW gesammelt hat, die halt viel zu leicht zugänglich waren, die sozusagen dürften in so einem Fall halt einfach gar nicht mehr gesammelt werden.
Also für alle, die sozusagen vielleicht nicht mitbekommen haben, auf dem Kongress wurde vorgestellt, dass Volkswagen sehr viele Bewegungsdaten von Fahrzeugen, also Standortdaten, gespeichert hat, die man auch quasi öffentlich einsetzen konnte, wenn man das so
einsehen.
Sagen will. Darum geht's.
Ich würde kurz mal auf so eine Metaebene wechseln, weil wir ja auch, also zumindest wegen mir so beim Lesen, als ich dann so fertig war mit dem Lesen, habe ich halt auch so über Auslassungen nachgedacht. Was fehlt eigentlich? Weil das überhaupt nicht adressiert. Und da ist für mich jenseits der Definition, die du jetzt gerade gegeben hast von IT-Sicherheit, in einem größeren Sinne die ganze IT-Sicherheitskrise, die ich immer noch sehe, überhaupt nicht adressiert. Klaus hat natürlich recht, wir haben jetzt europäische Regelungen, namentlich und insbesondere für die GNIS-2-Richtlinie, die sie auch noch umsetzen wollten, und sie hatten auch noch im Bundestag dazu den Versuch gestartet, und das ging halt dann nicht mehr zeitlich. Ja. Aber der Punkt ist ja, dass diese insbesondere die Wirtschaft, vielleicht nicht unbedingt so sehr die Privatpersonen, aber die Wirtschaft enorm betreffende Krise, die sich mit jedem Jahr vergrößert. Die Schadenssummen werden größer, die Art der Angriffe sind exaltierter. Die sind natürlich auch im, ja, also in dem Sinne, wenn wir jetzt mal an die großen Hacks denken, die gerade die USA betroffen haben, deren komplette Telekommunikationsinfrastruktur gerade einmal weggehackt wurde, quasi, ja. Die waren halt in Echtzeit überall drin. Das ist ein Riesenproblem. Findet sich überhaupt nicht wieder. Also, ja, die Schwerpunkte dieser Programme sind natürlich immer, sind oft im Sozialen natürlich, sind sehr stark in der Migration. Aber wir haben hier ein Riesen-Problemfeld in der IT, findet überhaupt nicht statt. Ja, das ist, der Datenschutz ist wenigstens mal am Rande erwähnt. Hm. Aber sonst, also ich habe bei der CDU mal ein bisschen was gefunden zu Kritis, also zu kritischen Infrastrukturen. Da haben sie so einen ganz merkwürdigen Absatz. Sie würden immer noch, also die CDU jetzt und die CSU, gerne mit China arbeiten. Aber man müsse die kritischen Infrastrukturen im Blick haben. Also da sprechen sie so eine kleinen, nischigen Probleme in der IT-Sicherheit. Aber niemand hat eine Antwort auf diese unfassbare Krise, ja, die immer noch anhält. Und wenn du mal in den Wirtschaftskontext gehst, ist das ein Thema. Ja, darüber rede ich das gesamte letzte Jahr und so. Findet nicht statt. Und wird sozusagen nicht, also so typische Dinge, was nicht adressiert wird, ja.
Ich hab langsam gedacht, wir hätten die Sendung sehr kurz halten können, immer sagen, eigentlich egal.
Nee. Ich will es nur mal erwähnen, also wir haben ja, ich habe jedenfalls auch mal ein bisschen nach Auswahl rumgeguckt, was fehlt mir da eigentlich, ja. Und da dachte ich so, okay. IT-Sicherheit, also genauso, das könnte man jetzt auch als Beispiel nehmen, das Schwachstellenmanagement. Ja, die alte Koalition hatte versprochen, dass sie uns Regelungen vorlegt für das Schwachstellenmanagement. Wie will der Staat also damit umgehen, wenn er IT-Sicherheitslücken in Erfahrung bringt? Ja. Also die ganze Debatte um, darf er hacken, wie lange darf er auf Sicherheitslücken sitzen, wird nicht mehr adressiert.
Also die Frage sozusagen, der Staat erfährt von einer Sicherheitslücke und dann gibt es sozusagen die Abwägung zwischen, wir behalten das und hoffen, niemand sonst erfährt es, weil dann können wir Systeme hacken und überwachen, die wir vielleicht brauchen, oder wir geben es möglichst schnell, möglichst transparent an die Öffentlichkeit und sorgen dafür, dass es gefixt wird.
Auch die Rolle des BSI, da wird es nichts drin.
Da ist die CDU doch ganz klar gewesen, sie wollen Online-Durchsuchung und
Zugang
und Dings und so weiter, genau, jetzt wieder ermöglichen im Prinzip den Sicherheitsbehörden.
Aber das war nicht nur die CDU, der Vorschlag kam von der Ampel, ne?
Okay, nächstes Thema.
Es ist aber im Moment im Wahlprogramm, steht explizit im Wahlprogramm drin.
Steht auch exakt so auf meiner Lichtung, auf meiner Liste, innere Sicherheit und Überwachung. Da hoffe ich doch jetzt mal auf ein paar konkrete, schöne, knackige Forderungen. Staatstrojaner für alle oder so etwas.
Haben wir doch schon, Anni.
So, also das.
Da unterscheiden sich ein bisschen die Parteien.
Okay. Wie sieht es denn mit der Vorratsdatenspeicherung aus? Gibt es noch irgendeine Partei, die valide und plausibel gegen eine Vorratsdatenspeicherung ist?
Ja, die Grünen und die FDP.
Die Grünen?
Beide, ja, die Grünen, ja.
Ja,
haben das explizit im Wahlprogramm stehen.
Ja. Genau.
Sind die. Okay, ich bin überrascht. Wie glaubwürdig haltet ihr das?
Ich würde mal sagen, solange das Büro von Notz da noch am Drücker ist, schon, ja. Also die haben sich da sehr stark für gemacht.
Konstantin Notz, Bundestagsabgeordneter, genau, langjähriger Experte in der Digitalpolitik.
Ja, aber also wir haben ja gerade so ein aktuelles Beispiel. Ne? Das haben jetzt vielleicht viele mitbekommen, die jetzt den Podcast hören, weil erst ein paar Tage zurückliegt. Also ja, die Regierungssprecherin der sozusagen Restampel hatte ja angekündigt, dass man sich auf eine neue Speicherpflicht geeinigt hätte, offenbar mit Bezug zu IP-Adressen. Was die Grünen halt nicht hinkriegen ist, dann zu sagen, nee, nicht mit uns. Alle haben irgendwie gewartet, dass die mal eine Mitteilung machen, weil im Koalitionsvertrag was anderes steht, weil in ihrem Parteiprogramm was anderes steht, nämlich keine anlasslose Massenüberwachung. Aber irgendwie kriegen die das nicht hin, das zu kommunizieren.
Also ich meine, die Frage ist ja, was heißt glaubwürdig? Also wie sehr setzen sie sich dafür ein? Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass die Grünen die stärkste Partei werden, die irgendwie in der Regierung sowas vorgeben können. Das heißt, wenn sie mit anderen zusammengehen, also...
Ne, glaubwürdig, genau das, was Konz sagt. Ne? Also wenn die SPD jetzt sagen würde, wir sind gegen die Vorratsdatenspeicherung, dann würde ich einfach laut anfangen zu lachen. Weil das wäre halt...
SPD hat auch ein Positionspapier, was das Esken entworfen hat, die sich auch abgrenzen von Massenüberwachung. Also so ist nicht.
Ja, aber die SPD hat halt auch eine Innenministerin, die gerade massiv dabei ist.
Die stand schon so ein bisschen gegen die Partei jetzt auch in der letzten Legislatur. Also die haben so einen Graben in der Partei. So Innenleute, die Innenleute und Faeser wollten das und andere Bereiche, Digitalpolitiker Parteiführung und so wollten es nicht.
Verzeiht mir sozusagen, wenn ich das dann sozusagen vereinfache und banalisiere und zuspitze und populisiere, aber eine Partei, die gerade regierende Partei bei einer letzten Legislaturperiode und versprochen hat, keine Vorratsdatenspeicherung, die eine Frau zur Innenministerin macht, die dann sagt, Vorratsdatenspeicherung, die ist für mich nicht mehr glaubwürdig, egal was da für interne Grabenkämpfe stattfinden. Also wenn das die Entscheidung wäre, an der ich meine Wahlentscheidung, ist es nicht, aber wenn es so wäre, dann würde ich sagen so, nee, ich glaube der SPD das nicht, egal
wie das ist. Sie hat es ja auch nicht drin, sie steht ja jetzt im Wahlprogramm drin, dass sie es wollen.
Gut.
Also jetzt ist es, jetzt haben sie sozusagen eine klarere Linie da gezogen und das ist zwar so ein bisschen verklausuliert, sie erwähnen nämlich Vorratsdatenspeicherung nicht.
Natürlich,
sie
sagen also nur den
Begriff. IP und Port kommt vor. Ja, genau. Also, es ist, aber es ist ganz klar gemeint, ist Einführung
und
von
Vorratsdatenspeicherung. Und das ist auch neu, auch für die SPD, ja. Denn die SPD hat also genau das für den letzten Wahlkampf nicht gemacht. Hm. Und das ist ja, also, das ist schon für mich auch ein großer Unterschied.
So, und jetzt will ich sozusagen zurück zu den Grünen kommen. Ne? Mhm. Da meine ich glaubwürdig sozusagen. Es ist leider politische Realität, mit der ich mich nie anfreunden kann, aber wahrscheinlich mal sollte, dass man nicht alle Forderungen durchsetzen kann, wenn man nicht die Haupt sozusagen groß ist. Aber trotzdem ist für mich eine Partei glaubwürdig, wenn sie halt sagt, wir wollen das nicht und dann sozusagen so viel Stress wie geht macht. Das ist meine Frage nach Glaubwürdigkeit.
Das hat aber dann doch eher die FDP gemacht in der Ampel, muss man schon sagen. Die FDP waren diejenigen, die sich laut und vernehmlich gegen die Vorratsdatenspeicherung gewehrt haben und die letztlich auch den Gesetzentwurf aus dem Justizministerium für Quick Freeze, was ja eine Alternative ist. Wir verweisen auf das alte Chaosradio.
Ja.
Also da waren die Grünen zwar, glaube sie haben glaube ich nie gegen ihr Programm agiert, aber lauter waren aus meiner Sicht die Liberalen. Mhm.
Genau. Die Grünen haben, glaube ich, korrekt wäre, glaube ich, zu sagen, sie haben leise am Koalitionsvertrag gearbeitet, also im Rahmen des Koalitionsvertrags gearbeitet, ohne es aber an die große Glocke zu hängen.
Ja, also das ist auch die Frage, was machst du zu deinem Thema, was machst du zu deinem Kern? Und das würde ich bei den Grünen nicht sagen. Die haben sich jetzt nicht als so die digitalen Bürgerrechte profiliert und tun sie jetzt letztlich auch nicht. Das Programm ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal so im Ganzen drauf gucke, das hat ja ganz klare Schwerpunkte, die sich von anderen unterscheiden, nämlich also die haben so Nachhaltigkeitsschwerpunkte, aber das ist auch ein ganz stark wirtschaftliches Programm. Auch die Digitalthemen haben sehr viele wirtschaftliche Aspekte und so diese digitalen Bürgerrechte finden letztlich am Rande statt. Die Schwerpunkte, finde ich, bei Grünen liegen woanders. Ist ja auch fair enough, ja. Können sie ja machen. Ist mir nur aufgefallen, auch im Vergleich zu dem, wie sie sich früher mal aufgestellt haben.
Darüber, also neben dem Thema Vorratsdatenspeicherung gehen aber CDU und SPD dann noch darüber hinaus, also sozusagen verwenden digitale Technologien, um den Staat sozusagen in Sicherheitsfragen, wie sie formulieren würden, wahrscheinlich besser aufzustellen. Also die CDU will auch KI in Gerichten einsetzen, das war mir
the
neu.
The fuck?
Na, aber natürlich.
Um damit, Zitat, das, also Personal zu entlasten. Das ist die, also ja, und wir wissen, was KI macht, zumindest die KI in der aktuellen Form. Und die SPD befürwortet aber explizit auch nochmal KI für die Polizei. Also auch dort, ich meine, wir wissen, dass es dass KI einfach Diskriminierungsmuster perpetuiert und nicht dazu beiträgt, irgendwie eine gerechtere Gesellschaft zu bauen.
Die Union hat das auch explizit.
Genau, explizit auch KI-Einsatz, auch zum Abgleich, Bildabgleich mit allem, was in Polizeidatenbanken, in Social
also
Media
Biometrie
und so weiter geschrieben ist.
Genau.
Interessanterweise, die gehen ja noch einen Schritt weiter. Die CDU hat explizit drinstehen, dass sie einen Datenabgleich zwischen den einzelnen Behörden wollen, also auch zwischen Finanzämtern, Polizeien, sonst was, lalala, also alles komplett Zoll und so, alle sollen einen Datenabgleich untereinander. Diese Möglichkeit soll geschaffen werden, was momentan so in dieser Form nicht geht. Und wenn ich dann noch den KI-Einsatz und auch den KI-Einsatz für Text und andere Daten, also sprich das, was wir jetzt in Hessen und Bayern schon hatten, ja, wo wir ja diverse Klagen es dagegen gab.
Ja, die laufen auch noch.
Genau,
ja.
Palantir-Geschichten also, und so, ja, genau.
Also auch um das nochmal ganz klar zu sagen, ne, KI ist ein großes Thema jetzt in den letzten Jahren gewesen und die einhellige, auch Leute, die dafür sind, Meinung sagen, KI kann nicht fehlerfrei agieren und deswegen sozusagen technisch-algorithmische Systeme, egal ob KI oder nicht, an sowas zu setzen, nämlich an Rechtsprechung oder an sozusagen die Unterscheidung, wer ist verdächtig und wird überwacht und wer nicht, das ist schon mehr als fahrlässig.
Ja, KI ist ja eins der großen Buzzwords in allen, also eigentlich in allen Programmen.
Lass uns da gleich noch so kommen. Ich würde noch so andere Sachen fragen. Bei digitaler Überwachung gibt es ja auch so Staatstrojaner, Kameraüberwachung, Gesichtserkennung am Öffentlichen. Spielt sowas eine Rolle?
Sekunde, bevor du zu den Staatstrojanern kommst, ich will zwei Sachen schon nochmal erwähnen. Wir haben bei KI im Polizeieinsatz, also insbesondere Palantir, aber mittlerweile Gibt es auch andere Anbieter, die Analyse-Tools für die Polizei anbieten. Wir haben ein verfassungsgerichtliches Urteil, Februar 2023. Da kratzen sie natürlich schon wieder dran. Wir haben ein aktuelles Urteil zu Inpol. Das ist die Verbunddatei der Polizeien und wie man die auswerten darf. Das ist schon wieder alles hart an der Verfassungswidrigkeit, was da steht im CDU-Programm, CDU-CSU-Programm. Mhm. Also man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass wir da schon juristische Kämpfe hatten. Wir haben ausformulierte lange Urteile, auch dieses erste KI-Urteil mit dem Palantir-Urteil, da sind die hart dran. Das ist schon eine deutlich andere Agenda als die anderen Parteien. Und mit der Aufnahme, Klaus hat es eben kurz erwähnt, dass eben auch die Biometrie mit drin ist, das ist schon qualitativ der Hammer. Man kann aus meiner Sicht sehr klar sagen, im Bereich der Daten, auch Massendatenauswertung und der KI ist die CDU ganz weit weg. Und da ist noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wieder mal auf die Metaebene wechselnd. Die haben die Sicherheit als Schwerpunkt, anders als alle anderen Parteien, die nennen das auch so, aber die verstehen Sicherheit wirklich nur im Sinne von Daten sammeln und analysieren. Mhm. Also diese ganzen präventiven Ansätze Sicherheit kann man ja ganz anders verstehen, ja. Also wie man was sicher macht, haben die überhaupt nicht drin. Das ist also ein ganz klarer so Polizeigewerkschaftsding. Mhm. Die also, das finde ich, ist qualitativ ein Riesenunterschied zu allen anderen Parteien. Entschuldigung, jetzt habe ich dich, also ich wollte nur mal, mir ist so aufgefallen, dass die,
also Polizei, schon, ne, die Dienste sollen auch gestärkt werden, also das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass alles was
und die Kontrolle zurückgefahren werden bei den Geheimdiensten, also das schon echt, so agiert niemand von den anderen demokratischen Parteien.
Und wie ist es jetzt sozusagen mit noch anderen Sachen halt eben Biometrie, Gesichtserkennung, Kamera, flächendeckende Kameraüberwachung und so weiter und so fort?
Union sagt ja, ganz eindeutig.
Sagt irgendjemand klar nein?
Also
die
das,
FDP ist gegen Gesichtserkennung.
FDP komplett, ja. Die waren eindeutig dagegen. Die Grünen grundsätzlich auch nicht, aber ich glaube, so ein paar Kriminalitätsschwerpunkten wollten sie da Abstand, also da konnten sie sich das irgendwie vorstellen, aber im Prinzip nicht. Und insbesondere auch der Abgleich mit anderen Datenbank oder Social Media und sowas war da nicht drin. Ja. Und
bei den Staatsräumen ist es natürlich im Prinzip ist es zur absoluten Nische geworden. Du musst es auch ziemlich suchen, weil sie das ja mittlerweile unter Telefonüberwachung auch subsumieren, weil ja ein Teil der Staatsräumer unter diesem Begriff Quellen-TKÜ fällt. Du musst es also auch suchen. Und die ganzen Skandale, die ja in die letzte Legislatur fielen auch, ja, also um Staatsräumer, findet alles nicht statt. Eigentlich müsstest du ja den Wahlprogramm suchen, zumindest wenn du dich an der Ampel orientierst und im Koalitionsvertrag, wie sie das wieder eindämmen wollen, ja, das findet letztlich nicht mehr statt. Das ist wirklich krass.
Dann habe ich noch zwei Sachen sozusagen, die in dem Bereich fallen. Das eine ist Chatkontrolle, also es gibt ja sozusagen auf EU-Ebene immer wieder Bestrebungen, Verschlüsselung aufzubrechen. Und das andere ist Anonymisierung oder Anonymität im Internet. Es gibt auch immer wieder Bestrebungen in verschiedenen Arten und Weisen, ob das überhaupt noch möglich sein soll oder nicht. Verhält sich da irgendwie jemand zu?
Ja, als Quellen-TKÜ, ja. Das ist ja genau das.
Okay.
Also wenn du meinst jetzt Client-Side-Scanning oder so.
Genau, ja. Es gibt ja sozusagen, unter dem Namen gibt es ja, also die Quellen-TKÜ ist ja sozusagen, wir nehmen die beschädigten Systeme und dürfen da einbrechen. So, und dann gibt es ja auch die...
Ja, stimmt, ganz, ja. Das andere sind Front-Doors.
Also, das andere sozusagen, du darfst als Hersteller keine Verschlüsselung mehr anbieten oder du darfst als Privatperson nicht mehr verschlüsseln.
Also das fordert ja eigentlich keiner mehr. Es geht nur darum, dass du in die Software Front-Doors einbaust, also Sachen, die mit einem Schlüssel, so einer Art Nachschlüssel, das dann überwacht werden kann oder ausgeleitet werden kann aus der Software. Aber
das ist so ein bisschen Potatoes, ne? Also weil die...
Das ist was anderes, die Übertragung und die eigentliche... du hast immer noch eine sichere, in Anführungszeichen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nur die Enden sind nicht mehr sicher. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ja.
Du rein, genau. Ja.
Für mich als Privatperson ist ja die interessante Frage, der Messenger, den ich benutze, kann ich mich auf den verlassen oder ist in dem an irgendeiner Stelle geplant eingebaut, dass die Dinge, die ich damit treibe, ausgeleitet werden. Und das ist für mich sozusagen, wenn ich Verschlüsselung sage, dass ich meine, man kann das dann politisch und technisch sozusagen komplexer diskutieren, denke ich. Und es ist in der Tat natürlich technisch ein Riesenunterschied zwischen der Datenstrom wird entschlüsselt und auf meinem Gerät passieren Dinge. Aber es kommt ja auf selbe sozusagen heraus. Es geht um Vertraulichkeit der Kommunikation.
Also so konkret werden sie nicht. Man muss sich ja klar machen, dass auf europäischer Ebene bei der Chatkontrolle geht es ja, also der Zweck dieser Regelung ist ja eigentlich der Schutz vor Gewalt, ja, also die, da geht es ja um Kindesmissbrauch letztlich. Man muss das schon mal sagen, weil die Idee des Chatkontrolle-Gesetzentwurfs ist, kann man technisch stark kritisieren, aber diese Forderung, die ist natürlich drin, aber wird nicht so konkret, dass man sagen möchte, mit welchen technischen Mitteln. Die Kritik an der Chatkontrolle ist ja vor allen Dingen, dass sie damit in hohem Maße die IT-Sicherheit unterminieren, ja, und das ist, ja, da sind ja sehr viele technische Argumente und so klar wird es in dem Wahlprogramm nicht.
Jetzt möchte ich mal sozusagen wortklauberisch werden, weil ich finde nicht die Idee der Chatkontrolle ist der Schutz von Kindern, sondern es wird gesagt, das sei die Idee. Das sollte man, glaube ich, sozusagen stark hinterfragen.
Ja, und also Chatkontrolle erwähnen, ablehnend FDP und Linke, interessante Allianz hier an der Stelle.
Ja. Aber ohne technische Details.
Genau, und also alle sagen halt auch sowas wie, wir müssen Kinder, Jugendliche besser beschützen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, damit sozusagen legitimieren sie zwangsläufig die Chatkontrolle. Was wir aber zum Beispiel sehen, sind auch Ideen wie Altersverifikation bei der SPD. Da wissen wir halt auch, sozusagen, es ist... Ja, mir ist kein Ansatz bekannt, mit dem man vernünftig Alter verifizieren kann, ohne nicht die Anonymität in einem signifikanten Maße aufzuheben online. Also super schwierig an der Stelle.
Es wird in Australien gerade diskutiert, ob man das mit KI macht. Also sagen die KI analysiert die Person, die da am Gerät ist und sagt dann, ja.
Yay, es wird ja immer besser.
Ja, natürlich. Es wird immer besser.
Wir müssen nur mal kurz sagen, nur falls hier jemand den Zynismus mitkriegt, das ist jetzt eine bekloppte Idee.
Ja.
Also nur mal kurz, um es zu explizieren.
So,
come on.
Nein, ich weiß ja, dass ich kein Freund davon bin. Es ist halt die, ich kann den grundsätzlichen Ansatz dahinter schon verstehen, wenn man sagt, wir machen Strafverfolgung, wir wissen, da gibt es Probleme. Ich habe Anbieter, die nicht kooperieren, also wo gar nichts passiert, wo ich weiß, da ist verschlüsselte Kommunikation in riesengroßen Gruppen mit, 100.000 Leuten und da wird CSAM, Kinderpornografie drin geteilt oder irgend sowas ähnliches, das ist bekannt. Und ich komme da einfach nicht ran. Ich komme einfach nicht weiter. Selbst eine klassische Telekommunikation nützt mir nichts, was alles verschlüsselte Kommunikation. Also ich kann den grundsätzlichen Ansatz, der dahinter steht, durchaus nachvollziehen. Die technische Probleme, die damit entstehen, die Unsicherheit der ganzen Geräte und ich krieg das ja nicht gesichert. Das ist völlig egal, wie ich versuche, diesen Zugang zu dieser Software, zu diesem Gerät dann zu sichern. Es sollen ja Strafverfolger da drauf und Strafverfolger ist ja nicht eins. Das sind im Zweifelsfall in Deutschland wären es Dutzende. Wir haben allein 160 Staatsanwaltschaften oder sowas am Start. Wir haben und dann es gibt ja auch noch andere Länder. Wie will ich denn das regulieren? Da dürfen das jetzt die Deutschen dürfen das? Kann ich das in Europa? Kann ich das in den USA? Kann ich das aber in China raus aus Ländern, denen ich das nicht zutraue oder was? Es ist einfach nicht sicherbar. In dem Moment, wo mehr als eine Handvoll Keys draußen sind, wird das sowieso irgendwo missbraucht, ist nicht mehr kontrolliert. Man hat keine Zugangskontrolle mehr auf diese Sache. Das heißt, es ist im Prinzip alles offen. Es ist keine Nachschlüssel mehr für irgendwas. Es ist einfach offen. Und deswegen ist es natürlich prinzipiell abzulehnen. Völlig egal, wie kritisch, wie problematisch es dieser Phänomenbereich ist.
Man muss immer ganz am Anfang sagen, schon vorsichtig sein, ne? Weil es ist, also egal, was man da macht, das verhindert keinen Missbrauch an Kindern. Das verhindert vielleicht und nur vielleicht die Verteilung von Bildmaterial, das beim Missbrauch von Kindern entstanden ist.
Genau, würde ganz, ganz stark betonen wollen, dass es nicht nur ein Problem der IT-Sicherheit ist, sondern zum einen, also, dass es dann wirklich bei Kinderpornografie bliebe, dass dann die Strafbehörden darauf Zugriff bekommen. Also da muss man schon sehr gutwillig sein, um das zu glauben. Und der andere Punkt, genau Markus, den du jetzt angesprochen hast, ist das wirklich ein effektives, verhältnismäßiges Mittel, mit dem wir vernünftig gegen den Problem von Kindermissbrauch vorgehen? Genau, also ich meine, dazu gibt es auch Studien, also deswegen, ich finde dieses Narrativ ganz, ganz schwierig zu sagen, Chatkontrolle, das ist da nicht nur vorgeschobenerweise Kinderschutz ginge.
Also da habe ich zwei Antworten für dich. Also wir betreiben ja auch eine Beschwerdestelle und haben also als ECO ziemlich tief sind wir in diesem Bereich mit dritten, ja. länger 20 länger jetzt noch, schon, ja, ja genau. Und also man unterschätzt, wie viel in diesem ganzen Bereich auch auf Anforderung passiert, live, Videostreaming, sonst was, das gibt es da alles. Also es ist nicht nur, weil, wenn du sagst, man schützt damit keine Kinder, das ist nicht richtig. Aber ich möchte gar nicht dem das Wort reden, weil du hast, der entscheidende Punkt hast du danach gesagt, das ist einfach nicht verhältnismäßig. Ja? Und es ist völlig egal, wie man wird es damit nicht in den Griff kriegen und damit ist es auch schon unverhältnismäßig. Man gefährdet alle, man gefährdet die komplette IT-Sicherheit im weitesten Sinne, weil das ist dann die Backdoor, die von Gott und der Welt verwendet werden kann.
Das war auch geschieht, das haben wir auch gerade erlebt, ja, am Ende klar, des Jahres. Ja. Das ist ja gerade der Vorteil in den USA, das ist ja genau benutzt worden.
Genau. Ja. Kannst du kurz konkretisieren?
Na, der Schlagwort dafür ist Salt Typhoon. Also das ist sozusagen die Nutzung durch Dritte, in diesem Fall wurde die Chinesen sozusagen als Angreifer sind die Chinesen identifiziert worden, dass sie eben solche Überwachungsschnittstellen, Lawful Interception Schnittstellen ausgenutzt haben. Mhm. Das heißt, wenn man Hintertüren baut, benutzen sie nicht nur die guten.
Ach stimmt, da wurde irgendwie auf.
Und so richtig alle, so Verizon, AT&T, sie haben 9 große Anbieter mittlerweile, also das ist einfach. Und
da ging es um klassische Telekommunikationsunternehmen, die dann aufgerufen haben, man soll Signal benutzen, ne? Weil alles andere sozusagen gerade unsicher ist.
Also FBI hat gesagt, man soll encrypted Communication verwenden.
Okay. Großes Thema. Ich halte mal fest, es gibt sozusagen so wenig Überraschung, die Spaltung, dass die Union denkt so, voll gut, lass mal irgendwie alles überwachen. SPD eher so, ja, lass mal alles überwachen. Grüne eher so, ja, lass mal nicht überwachen, aber wir können nicht garantieren, dass wir da so viel machen können irgendwie.
Und, also dafür, dass du sie nicht gelesen hast, hast du dir nicht gut zusammengefasst.
Nur weil wir in dem Bereich gerade sind, also es ist jetzt nicht direkt die Wahlprogramme, aber dieser ganze Bereich, der auch in der Politik ja überall wieder hochgespielt wird, der ist absolut verzerrt. Und der ist verzerrt durch NCMEC. Also das ist die amerikanische Meldestelle. Das ist die amerikanische Meldestelle für NCMEC. Also so nennt man es. Das ist NECMEC. Also dort werden im Prinzip Funde bei amerikanischen Behörden, auch in Social Media, in sonst was, irgendwas gemeldet. Und das wird dann weitergegeben bei uns an das BKA. Mhm. Und dadurch kommen ich glaube, letztes Jahr hatten wir um die 70.000, 80.000 Fälle.
Also
hier rein,
Zehntausende.
Die da reinkommen, die werden dann versucht weiterzufolgen. Das führt zu zwei Sachen. A, der Phänomenbereich ist overplayed. Also wenn man nur die deutschen Fälle im Prinzip nehmen würde, wäre es viel, viel weniger. Ein winziger Bruchteil davon und wäre auch wesentlich langsamer gewachsen. Das Zweite ist, da kommt dieser Vorratsdatenspeicherungsding, weil die kommen dann mit Verzögerungen an und alles, was die bekommen, ist eine IP-Adresse und seit November letzten Jahres eine IP-Adresse und ein Port. Und dann will man das auflösen und es sind keine Daten da. Also kommt diese Vorratsdatenspeicherung-Diskussion wieder mit auf, weil man ja diese riesen Zahlen hat, die man nicht weiterverfolgen kann. Aber das ist nichts, was so diese klassische Weiterentwicklung von Kriminalität ist, wie wir es hatten, sondern es ist eine direkte Folge gewesen von diesen Meldeverpflichtungen, die man auch in den USA eingeführt hat, in Social Media, in Chatgruppen und so weiter und so fort, wo also die Anbieter das weitergeben müssen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir im NetzDG hatten, mit Meldepflichten und solchen Geschichten. Also man muss deswegen auch immer ganz klar sagen, was passiert dann? Was passiert mit etwas, was konkrete Polizeiarbeit ist, wo etwas weitergegeben wird? Was kommt dann in der Politik an? Was wird verstanden, wie sich eigentlich etwas entwickelt hat? Und zum Beispiel in diesem Bereich Vorratsdatenspeicherung sind wir dann ganz schnell bei dem Problem. Die Zahlen, die verwendet werden, sind einfach falsch, weil wie viel kann aufgeklärt werden, kommt noch aus der Zeit, als nur IP-Adressen ohne Ports gemeldet wurden. Seit November letzten Jahres hat sich das komplett umgedreht, weil die Ports mit reinkommen, aber alle Statistiken, die in der Politik verwendet werden, sind noch die alten Statistiken mit niedriger Aufklärungsquote, obwohl die Aufklärungsquote mittlerweile sich ins absolute Gegenteil verkehrt hat. Also es sind nicht mehr 80% nicht aufzuklären, sondern es sind 90% aufklärbar, weil jetzt die Ports mitgeliefert werden. Was heißt das? Wir fordern Vorratsdatenspeicherung, ohne dass wir es eigentlich müssten.
Genau, aber was genau, also Ports, das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, ne? Also die IP-Adresse ist die Hausnummer, das Internetanschluss und der Port ist quasi die Öffnung im Haus, also die Vorder- oder Hintertür.
Ja, ohne Port wäre ich nicht reingekommen. Entschuldigung.
Genau, aber davon gibt es dann paar tausend potenziell.
65.
Und am Port kann man sozusagen am ehesten erkennen, welcher Dienst es war oder warum erhöht das die Aufklärungsquote?
Nee, das Problem entsteht durch CarrierNet. Also wenn Network Address Translation nach außen verwendet wird, dann wirst du ja übersetzt, du kriegst nicht aber nicht nur eine IP-Adresse-Übersetzung, sondern es werden ja mehrere Nutzer sind dann auf einer IP-Adresse. Mhm. Und wenn du den Port nicht mitlieferst, dann kannst du als Anbieter das nicht rückauflösen. Du kannst nicht sagen, es war der und der Kunde, weil es waren hunderte oder sogar tausende Kunden gleichzeitig, die diese IP-Adresse verwendet haben. Okay. Und deswegen war das so elementar und es hat jahrelang Arbeit, also der, war da auch beteiligt, gekostet.
Der Port macht das sozusagen einfacher, die konkrete Verbindung.
Macht es überhaupt möglich, überhaupt dass möglich. Du als Anbieter sagen kannst, es war der Kunde.
Okay, ja, jetzt sind wir sehr tief in die
Sicherheit. Ja, aber also das ist schon immer wichtig zu sagen. Also weil der, also okay, das ist natürlich ist ein komplexes Thema, aber ich finde, Klaus hatte den Punkt ja gemacht. Der Punkt ist, es ist unglaublich overblown und erfasst nicht, was eigentlich jetzt die technische Realität ist, und zwar auch schon wieder seit Monaten, ja, sondern ist eine überspitzte Definition, die auch immer nur bei der Überwachung ansetzt als Antwort und andere Bereiche total auslässt, was man ja auch tun könnte, zum Beispiel auch präventiv, ja. Und insofern, wisst ihr, das ist immer, du kannst dich halt immer hinstellen als Partei, ja, Kinderschutz und so, ja, da sind alle dabei, aber wenn du da mal intensiv drüber nachdenkst, auch die neuesten technischen Entwicklungen siehst, ja, dann stellt sich dann einem anderen Licht da. Aber nichts davon bildet sich in der politischen Diskussion ab.
Also ich
die Frage wird sein, ob sie letztlich, die entscheidende Frage wird sein, wie sich Deutschland nach der Wahl in der Chatkontrolle in Europa positioniert. Denn Deutschland, dadurch, dass sie bisher ablehnend war gegenüber diesem sozusagen Massenscan, spielt eine wichtige Rolle für diese sogenannte Sperrminorität. Also werden es genügend Länder in Europa sein und Deutschland ist nun mal also, auch wichtig.
Dann jetzt nochmal, welche Parteien sind dagegen?
FDP und Linke.
FDP und Linke,
also keine,
Moment,
die
ja,
also regierungsmäßig.
Okay. Ja, also gegen Chatkontrolle sind die Grünen auch, also das ist klar, aber die also CDU, CSU ist dafür, muss man so sagen. SPD habe ich jetzt gerade nicht transparent, muss ich gucken. Wahrscheinlich wieder Split durch die Parteien, sie haben es deswegen nicht drinstehen, deswegen habe ich im Moment kein klares.
Also, wir haben gelernt, also viele interessante Dinge im Detail, aber wir haben vor allen Dingen gelernt, die Wahlprogramme für die nächsten Bundestagswahl sind nicht nur wie noch nicht ganz fertig gemachte Hausaufgaben, sie sind auch veraltet.
Na gut, jetzt sind sie natürlich immer, das ist tatsächlich jetzt ja auch eine relativ neue Entwicklung. Okay, also.
Lass mir doch den einen Punkt.
Okay.
Lass mir doch den einen Punkt. So, okay. Ich habe nämlich noch, noch zwei Sachen sozusagen in diesen Themenfeldern. Das eine ist Plattformstrategien. Es gibt ja auf EU-Ebene mit dem Digital Services Act, dem Digital Markets Act, mittlerweile Gesetzgebung, die ist extra dafür gemacht, um mit einem neuen Problem umzugehen, also einem historisch gesehen neuen Problem, nämlich, dass es Digitalkonzerne gibt, die eine so große Macht haben, dass sie quasi supranational sind, also wie eigene Akteure auf Staatsebene fast schon regieren. Das wird immer schlimmer, also gerade heute am Tag der Aufnahme hat Meta angekündigt, es würde jetzt nicht mehr mit Faktcheckern zusammenarbeiten wollen und überhaupt dürfe man jetzt auch alles sagen, ähnlich wie auf X, das hat Mark Zuckerberg nicht gesagt, das ist meine Interpretation. Und es gibt aber eben in der EU diesen regulatorischen Ansatz, man sagt, nee, wir haben das Problem erkannt, es gibt diese riesigen Plattformen und weil die so riesig sind, sind die ein Problem und brauchen deswegen extra Regelungen. Bundestagswahl, 23. Februar 2025, welche Partei verhält sich oder verhalten sich die Parteien dazu? Haben die sozusagen große Plattformen als Problem, das angegangen und immer in Betracht gehalten werden muss, erkannt oder ist es einfach ausgelassen?
Das gilt nicht recht, also das ist deshalb auch kein Schwerpunkt.
Also Sie sagen dazu, oder ich finde, es gibt da eigentlich noch ein paar ganz interessante Nuancen. Also zum einen spricht die CDU zum Beispiel viel davon, dass Dinge souverän werden sollen. Also was dann immer so ein bisschen heißt, man will eigene Cloud- und Rechenkapazitäten aufbauen, um sich da zu lösen. Gleichzeitig sagen sie aber interessanterweise, also es gibt im deutschen Wettbewerbsrecht so einen Artikel, der auch ein bisschen anders ausgestaltet ist als dieser Digital Markets Act, der eben halt vor allem auf die Wettbewerbsthemen schaut. Da haben sie eine Formulierung drin, die sehr nahelegt, dass sie im Grunde genommen diesen Artikel abschaffen wollen und sozusagen da die Entwicklung des Kartellrechts in Deutschland zurückdrehen wollen. Fand ich zumindest eine bemerkenswerte Inkonsistenz. Und die anderen sagen halt vor allem, ja, DMA, DSA setzen wir durch. Die einzige Ausnahme hier, die mir aufgefallen ist, ist die Linke, die auch davon spricht, dort Zerschlagungen durchsetzen zu wollen und eben halt überhaupt das Problem der Monopolisierung auf den digitalen Märkten ja viel, viel präsenter diskutiert. Bei den anderen ist es eher dieses ja, wir finden das nicht gut, aber wir haben ja Gesetze, auch wenn die eben halt ja bisher wirklich noch keine, keine nennenswerten Effekte entfaltet haben.
Und eins ist vielleicht ein bisschen, also die Transparenzanforderung, das ist, was man jetzt schon sehen kann, gibt ja auch damit, gehen so einige Transparenz- und Berichtspflichten einher. Da kann man jetzt mal reingucken, das ist mal interessant. Und sie haben so ein bisschen mehr Zugang zu Forschungsdaten. Also wer jetzt damit forschen will, da ist auch schon was passiert. Aber letztlich ist es relativ neu und es ist schon geltendes Recht. Insofern kann ich verstehen.
Ja, aber die Aufsicht ist ja noch nicht richtig am Laufen. Das kommt ja noch. Das
ja, stopp, noch ich habe jetzt, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, als jemand, der sich der eine Wahlentscheidung treffen will, ist es mir zu wenig, wenn man sagt, das Thema ist geklärt, ne? Also im Sinne von, da gibt es Euro, das ist mir zu wenig, sondern ich möchte, dass die Partei, die sich bei mir um meine Stimme bewirbt, ich möchte, dass sie sagt, folgenden Standpunkt haben wir da. Und bei EU-Gesetzgebung ist ja tatsächlich immer noch die Frage, also egal, ob das dann etwas ist, was noch im deutschen Recht umgesetzt werden muss oder ob das dann sofort gilt, aber eben auf die Einhaltung geguckt werden muss, da kann man sich ja auch zu verhalten, wie streng man das macht. Und von daher kommt meine Frage und von daher ist mir das sozusagen nicht so ganz genug, wenn man sagt, ja, gibt's ja schon.
Also es ist umgesetzt, um das erstmal zu sagen, ja, digitale Dienstegesetz haben wir jetzt. Es hat jetzt aber keiner gesagt, wir wollen es aufheben oder sowas ähnliches. Das steht immerhin in einigen Programmen explizit drin, dass das jetzt umgesetzt werden soll und dass man das will, was zu einem interessanten Spannungsfeld führt mit dem, was jetzt in den USA gerade passiert, weil es ist jetzt in solchen Diensten extrem schwierig zu sagen, in den USA moderieren wir nicht und machen kein Fact-Checking und was weiß ich, in Europa muss es jetzt gemacht werden oder so. Ich glaube, als Europäer würden wir alle sagen, wir wollen, dass das passiert. Wir wollen auch von unseren Parteien, dass sie auf eine Umsetzung drängen oder dass man das eben, mir wäre es wichtig, also ich würde es gerne wissen, wenn irgendeine Partei sagt, wir wollen es nicht mehr, das soll abgeschafft werden, aber das ist nicht so. Es wird unterschiedlich stark darauf betont, dass das umgesetzt wird und dass man eben jetzt hier da Maßnahmen machen soll. Aber wie gesagt, die Probleme, die sich ergeben, die werden wir jetzt erst dann dieses Jahr sehen. Und das wird nach einer Bundestagswahl sein. Das werden wir wahrscheinlich auch eher auf europäischer Ebene klären müssen.
Und Alina hat ja eigentlich schon gesagt, die Einzigen, die sich wirklich noch, also inhaltlich signifikant unterscheiden, wären die Linken, die also sehr stärker auf diesem, genau, also.
Und also, aber die CDU oder die Union äußert sich an einigen Stellen schon eben auch explizit regulierungskritisch, also nicht nur beim Thema Datenschutz, sondern fordert auch nochmal mehr Freiräume für KI und so. Also sagen, da kann man natürlich sagen, ja, das ist eigentlich alles schon beschlossen, aber da gibt es auch irgendwie so einen Unterton von, nein, wir wollen da nichts übererfüllen, wir setzen wirklich nur das um, wo wir nicht anders können.
Und das haben sie auch explizit geschrieben, ne? Ja,
genau. Also das ist halt zum Beispiel bei den Grünen ein bisschen anders auch nochmal. Also das, die sagen schon auch noch, dass es, dass sie die großen Digitalkonzerne überhaupt mal problematisch finden und da Regulierung halt sinnvoll finden. Das ist bei der Union ein komplett anderes Narrativ. Das finde ich schon
noch
wichtig.
Da muss man noch eine nicht erwähnte europäische Regelung hinzunehmen. Das passt nämlich hier dazu, nämlich der AI Act, also die KI-Verordnung. Die ist ja jetzt auch geltendes Recht und offenbar, also da sind ja auch noch ein paar Sachen unklar, wie sie umgesetzt werden, auch von der Aufsicht und so. Da ist offenbar bei der CDU der einzig große Unterschied, die einfach sagen, so wenig wie möglich. Also das wird dann so in diese Hemd-Innovationen geschoben. So.
Ansonsten, bei der FDP nicht, das überrascht mich gerade ein bisschen, weil hätte ich auch gedacht, dass die eher regulierungsfeindlich sind.
Also ich habe eine kritischere Regulierung von AI, also von KI-Systemen. Das ist generell halt eine Sache, dass also man muss so ein bisschen diese Frage stellen, wenn ich sage, ich möchte nicht über das hinweggehen, was in Europa passiert ist, wie die CDU das macht, oder wenn ich sage, ich brauche eine bessere Umsetzung, ich brauche eine maßvolle Regulierung hier, meine ich damit eigentlich was anderes? Also ich meine, es ist vielleicht nur ein unterschiedliches Wording, aber im Endeffekt kommt genau das Gleiche bei raus. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da werden wir eh nicht viel Gestaltungsspielraum haben. Ja? Also man kann da zwar in einigen Punkten theoretisch drüber hinausgehen, das will man, wenn man die Wirtschaft fördern will, wird man das nicht machen. Und man sieht ja überall, quer durchs ganze Wahlprogramm, AI-Einsatz hier, AI-Einsatz dort, in der Verwaltung dort und so weiter und so fort. Da würde man sich ja selbst im Prinzip ein Bein stellen, wenn man dann ein deutlich über das hinausgehende, was von der EU kommt, Regulierung fordern würde oder selber aufbauen wollte. Ich erwarte da gar nichts, was von keiner der Parteien irgendwas, was über das, was von der EU als Mindestvorgabe da ist, hinweggehen wird. Aber das, also.
Das wäre so ein bisschen, mit der KI wäre so ein bisschen mein letzter Punkt gewesen, aber das sieht also durch die Bank weg die Parteien als eher Chance als Risiko?
Würde ich so sehen, aber mir ist, also ich will dann wieder gerne nochmal einmal auf die Metaebene wechseln. Mir ist aufgefallen, weil wir jetzt so viele europäische Regelungen hatten, Digital Market Act und KI-Verordnung und so, die Schwerpunkte, wie stark man sich irgendwie auf Deutschland fokussiert oder wie stark man Europa oder sogar international mit reinbringt, finde ich krass unterschiedlich. Mhm. Am stärksten ist es mir aufgefallen bei den Grünen, sie schreiben sehr viel über Europa. Auch mit so ein paar Begriffen, wo mir überhaupt nicht klar ist, was die damit meinen. Also ich nehme mal ein Beispiel, so was wie sie wollen den europäischen Binnenmarkt vertiefen und eine vertiefte Digitalunion und so. Also sie haben auch manchmal Sachen, die ich dann gar nicht weiß, was meinen die damit. Aber der Fokus ist teilweise auch krass unterschiedlich. Von ich blicke letztlich auf mein Land zu einem umfangreichen europäischen Blick. Also wer sich zum Beispiel jetzt so sagt, okay, für mich spielt nicht nur eine Rolle, irgendwie digitale Fragen im nationalen Raum, sondern auch im europäischen und sogar internationalen Raum, der wird am ehesten, finde ich, bei den Grünen. Fand ich bemerkenswert unterschiedlich.
Wobei das ja eigentlich, also total realistisch erstmal ist, dass viele dieser Themen ja einfach auf EU-Ebene behandelt werden. Was ja gerade, also wir sind ja gerade noch eigentlich darüber reingekommen, auch über diese Frage nach den großen Digitalkonzernen.
Genau.
Also das ja auch
geht ja gar nicht anders.
Mäßig sinnvoll ist, dass auf deutscher Ebene, also man kann dann immer was anstoßen, aber da wirklich mehr erreichen wird man auf EU-Ebene. Aber da ist Deutschland eben nun mal auch eine wichtige Stimme. Also deswegen finde ich, ist das total sinnvoll, das von vornherein so zusammen zu denken. Und ja, also da...
Mir ist es nur einfach aufgefallen.
Aber ich warte mal, sorry, wenn ich das da ganz kurz nochmal, bevor wir zu KI gehen, das nochmal ganz kurz kommentiere, weil ich nämlich schon finde, dass man bei Digitalregulierung prinzipiell mehr machen könnte.
Also diese Auslassung, ja.
Also dass da jetzt einfach sozusagen, ja, wir haben jetzt ja den DSA, also und gleichzeitig passieren gerade Dinge mit Musk und so weiter, auf die irgendwie keiner so richtig vorbereitet war, bei denen halt irgendwie viele sagen so, ja, also legal ist das, aber eigentlich ganz fürchterlich. Also wie gehen wir damit um? Also ich glaube, da überhaupt nochmal sich die Risiken von Digitalisierung vor Augen zu führen, beziehungsweise inwiefern das gestaltet werden sollte, das ist, da würde ich also sagen, eindeutig bei der Linken der Fall, aber halt auch in Ansätzen bei den Grünen, aber bei den anderen halt komplett, ja, Digitalisierung ist doch vor allem gut.
Wobei der Fairness halber, wir haben ja von die Daten erwähnt, die sind so vom 17., 18., 12. und so richtig losging mit, also vor allen Dingen, wenn man jetzt so sieht, dass die großen Tech-Konzerne in den USA sehr stark trumpisieren, ja, also die bereiten sich offenbar auf die Machtübernahme von Trump davor. Das ist tatsächlich erst so nachher richtig in der Debatte. Das heißt, so schriftlich abbilden konnten sie noch nicht, aber ich teile das, was Aline sagt, es hat ein bisschen wenig so, ja. Ich meine, alle jammern über Desinformation und Beeinflussungsnetzwerke und dann hatten wir ja noch dieses Urteil zu Rumänien, ja, die wollen unsere Wahl und das taucht nicht so wirklich auf, finde ich. Also und das war eigentlich schon vorher klar, bevor jetzt irgendwie die, also Musk und Zuckerberg und Bezos und jetzt auch Tim Cook irgendwie auf Trump-Linie schwenken.
Millionen spenden und zu Kreuze kriechen, das ist echt schlimm.
Also so ein bisschen, ich teile das, aber ich würde sagen, im Wahlkampf wird es wieder keine große Rolle spielen, außer wenn es vielleicht so weitergeht und Musk jetzt irgendwie jede 3 Tage irgendwas zur AfD und zu Olaf Scholz sagt, dann vielleicht. Hm. Ich weiß nicht, ob es so weitergehen wird, ne? Keine Ahnung. Also, ihr habt ja mitgekriegt, irgendwie Olaf Scholz sagt jetzt irgendwie Don't Feed the Troll, womit er sich ja explizit zu Musk äußert. Also damit geht der wieder los, medial. So ein bisschen, ich bin gespannt, wie das wird. Sind ja nur noch 6 Wochen, die halten wir noch aus.
Mal sehen. Jetzt hatte ich am Anfang angekündigt, dass wir jetzt nochmal jeder Partei einzeln widmen. Und ich frage mich, ob das auch notwendig ist. Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz abfragen, aber. Und auch die Antworten auf die Fragen, die ich jetzt stelle, klangen schon so ein bisschen durch. Trotzdem nochmal, welche Parteien haben ein digitales einen digitalen Teil in ihrem Wahlprogramm, den ihr wirklich als digitales Wahlprogramm bezeichnet würde, und wer hat eher so das Auge, nein, das müssen wir auch noch irgendwo abschreiben, die Hausaufgaben. Gibt es irgendjemanden, der sich vortut, wo ihr sagt, nein, das ist doch mal ein ordentliches Programm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie nicht übereinstimmt inhaltlich, aber sozusagen im Sinne von, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, und ich meine jetzt nicht die Länge, weil es ist sehr einfach, sehr viel Text zu produzieren, sondern wo sagt ihr, diese Partei hat tatsächlich ein Wahlprogramm beschrieben, aus dem ich lese, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und nochmal, ich meine damit nicht, dass sie inhaltlich damit übereinstimmt, sondern einfach sozusagen, die haben, wenn es ein Debattierclub wäre, ihre Hausaufgaben gut gemacht.
Ich hatte vorhin ganz eingangs schon mal erwähnt, dass das digital überall so reingesickert ist jetzt mittlerweile, und das zieht sich durch alles durch, egal über was die reden, ob die über, was weiß ich, Zusammenhalt in der Gesellschaft, über, was weiß ich, digitale Antragstellungen, über
Abbau,
über alles mögliche. Digital ist einfach überall da drin, aber nicht mehr so explizit als eigenes digitales Wahlprogramm. Das habe ich eigentlich bei der FDP, glaube ich, als so ziemlich als einziges, als echten zusammenhängenden Block von den Forderungen, aber auch nicht wirklich was Neues. Das sind eigentlich die ganzen alten Forderungen, die sie da drin hatten. Die haben das so kondensiert nochmal da zusammengezogen. Bei den anderen ist wirklich Digitalisierung mehr so ein Given durch alles durch jetzt. Irgendwie, das ist mein Take zumindest da drauf.
Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so entschieden, ob ich das so problematisch finde, weil das aus meiner Sicht schon noch ein Stück weit hier abbildet, dass Digitalisierung, wenn man das davon so sprechen kann, halt etwas ist, was Dynamiken in allen möglichen Gesellschaftsbereichen nach sich zieht. Und also deswegen, ja,
wird. Kommt ja auch überall.
Also,
ist ja so.
Dass man sowas wie IT, also dass es bestimmte Themen gibt, bei denen wir uns mehr Prominenz wünschen, liegt, glaube ich, auch daran, dass wir da halt so tief drinstecken. Aber sozusagen, wenn man sich fragt, wie berührt das Menschen auf der Straße, wie man so schön sagt, also was für einen Unterschied macht das in dem Leben von Menschen, dann ist es doch auch eher ein Querschnittsthema. Und da finde ich es, sagen wir, vielleicht nochmal diese Frage nach Verwaltungsdigitalisierung, digitaler Staat. Da habe ich so den Eindruck, wird unterschiedlich viel drüber geredet.
Ja, aber dann haben wir eine fiese Auslassung jetzt wieder, also thematisch. Und wenn du jetzt sagst, okay, was den Alltag von Menschen irgendwie betrifft, dann müssen wir, glaube ich, zumindest nochmal kurz ansprechen, was sagen die eigentlich zu Digitalisierung in der Bildung und in den Schulen und so. Da sind ein paar Unterschiede, und das ist, glaube ich, was viele Menschen im Alltag ziemlich, weil es für Kinder und Enkel und so interessiert. Denn, also, weil, finde ich, da wird es oft konkreter. Aber ich will mal ein Beispiel nennen, weil mir das so aufgefallen ist. Also, natürlich, die Parteien, die jetzt regiert haben, die betonen natürlich so ein bisschen, gerade im Bereich der Digitalisierung der Bildung, dass sie schon einige geschafft haben. Das ist mir generell so aufgefallen. Ja, die Ampelparteien haben natürlich jetzt in ihr Zukunftsprogramm auch immer nochmal drinstehen, was sie alles schon toll geschafft haben. Na gut, aber so diese, wir wollen klar machen, dass das für uns ein Thema ist, dass die Schulen digitalisiert gehören und dass wir Leute unterstützen wollen, die vielleicht nicht so viel Kohle haben. Das haben halt einige explizit drin. Und das ist mir persönlich zum Beispiel, glaube ich, für viele Leute im Alltag wichtig. Also Grün haben zum Beispiel explizit drin, sie wollen so ein Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung, das nennt sich auch so. Sie wollen mit den Ländern mehr arbeiten, denn Bildungspolitik, das ist ja viel Länderarbeit und so weiter. Die Linken haben es drin, also die SPD erwähnt es. Also so, ich finde so den Bereich. Und so richtig so digital ausgestattete Klassenräume, also da haben sie mehr, da wird es ein bisschen konkreter, jetzt auch nicht übermäßig, und wir wissen ja auch, dass der Bund nicht so viel da regeln darf, ist ja schließlich eine Bundestagswahl.
Ich wollte gerade sagen, ist wohl feil, da Dinge zu versprechen.
Ja, aber zumindest, also so schwerpunktmäßig würde ich jetzt schon so sehen, während ich mal ein Beispiel nennen will, womit man die Schuhe ausgezogen hat, auch weil ich offen gestanden vom BSW noch nie ein Wahlprogramm gelesen habe, die haben auch nur ein relativ kurzes, so eine Stichwortsammlung. Da geht es ja im Wesentlichen um Soziales, um Migrationspolitik und um Ukraine. Andere Themen haben die ja kaum. Aber sie haben einen Absatz drin, völlig aus der Kalten. Ich lese euch das mal kurz vor. Sie wollen ein Social-Media-Gesetz nach australischem Vorbild.
Um Gottes Willen.
Genau. Und das ist ja, weil ihr das mitbekommen habt, die wollen ja der Plan in Australien ist ja, für soziale Medien ein Verbot für alle unter 16 Jahren. Wobei das natürlich, also nicht Messenger und auch nicht YouTube, sondern nur große Plattformen wie TikTok oder Instagram oder
die
Twitter.
Die beziehen sich drauf, naja, auch Twitter sozusagen fällt da vielleicht nicht zwangsweise
drauf. Doch, Twitter fällt runter.
Pass auf, sie beziehen sich drauf, dass die Social-Media-Plattformen gesperrt werden sollen, die nicht öffentlich wahrnehmbar sind. Das heißt, alles, was Twitter machen würde, ist, sie würden wieder ausschalten, dass man einen Account braucht, um die Sachen zu lesen. Dann würden sie schon wieder nicht über diese Regelung fallen. Und Fun Fact in der Sideline, das wird mit Kinderschutz verargumentiert. Was tatsächlich politisch in Australien passiert ist, ist, dass sie eine Auseinandersetzung hatte mit dem Murdoch-Imperium. Und das Murdoch-Imperium hat daraufhin eine Kinderschutzkampagne installiert, die sagt, wir müssen doch schützen und das Ziel ist sozusagen, den Plattformen Reichweite zu nehmen, weil man denkt, dann kommen die Leute wieder mehr auf die klassischen Medienseiten. Also als politische Partei in Deutschland zu schreiben, wir wollen was nach dem Vorbild von dem, was in Australien passiert ist, das ist für mich schon fast so ein Single Point of ein unwählbar.
Naja, also ich war auch überrascht, weil das das Einzige ist, wo sie mal so Bildungs- oder ja. Kinder- oder jugendlichen Themen erwähnen. Also sie haben noch, pass auf, sie haben noch einen Satz danach. Sie verbinden das mit der Förderung von Sportvereinen, die sollen lieber rausgehen. Und ja, warte, dann haben sie den Satz, statt krankmachender Social-Media-Algorithmen brauchen Kinder mehr Bewegung, Spaß und Freunde. Auch außerhalb der Schule. Sonst kommt nichts in diesem Kurzprogramm, ja, dazu. Und das haben sie dann drin. Ich dachte so, what?
Und das wird total fantastisch, ne? Weil das Social-Media-Algorithmen sozusagen nicht gut für uns und die Gesellschaft sind, da kann man total trefflich drüber sprechen.
Ja, aber wir verbieten es.
Aber das damit zu verknüpfen, das war, naja, okay.
Und dann steht aber auch nicht wirklich drin, also wenn du das liest als unbedarfter Leser und gar nicht weißt, weil die in Australien da gerade debattieren, ja, wir müssen es dann ja eigentlich ein bisschen explizieren, ne? Es ist ja so ein bisschen verklausuliert. Also jedenfalls, ich musste die Passage zweimal lesen. Für mich ist damit die BSW, das BSW auch nicht mehr wählbar, falls man das vorher überhaupt erwogen haben könnte.
Und aber es auch da, oder Konstanze, es klang jetzt bei dir so ein bisschen, als seien da viele ähnlich positioniert. Also vielleicht ist das innerhalb der Ampel, aber darüber hinaus ist das Spektrum schon groß. Also ne, bei der CDU hatten wir halt diese, beispielsweise die Schüler-ID, wohingegen die Linke dann so einen Satz hat wie, KI darf nicht für Bewertung oder die Vorhersage von Lernerfolgen eingesetzt werden. Das sind, glaube ich, schon unterschiedliche Visionen, die dahinter stehen.
Ja, richtig. Das sollte man betonen. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Ampel oder die Ex-Ampel abgestellt. Das stimmt, ja.
So, nochmal zum Schluss sozusagen ein kleiner Rundgang durch die Parteien. Also, oder müssen wir noch einen Parteienrundgang machen oder haben wir eigentlich alles
gesagt? Ich würde eine Sache noch erwähnen, die mir aufgefallen ist, die niemand anders hatte. Was Digitalien betrifft, darf ich?
Na bitte?
Na, mir ist aufgefallen, im grünen Programm steht explizit, dass die Barrierefreiheit konsequent umgesetzt werden soll, dass sie öffentlich zugängliche Angebote und Dienstleistungen sozusagen in hinsichtlich der Barrierefreiheit stärken wollen und allerdings auch eine Überforderungsklausel für kleine Unternehmen haben und ein digitales Barrierefreiheitstool anbieten wollen zur Unterstützung. Das fand ich sehr konkret. War auch so ein bisschen, also wenig eingebettet, aber es ist eine sehr konkrete Forderung, die ja letztlich auch nur umsetzt, was ja eigentlich schon in den Gesetzen steht und aber eine Hilfe ist, also mit einem, weiß nicht, ist mir jetzt aufgefallen, ist euch das aufgefallen?
Mir ist es aufgefallen, aber das fiel bei mir unter die Kategorie wieder so ein Ding, was schon gesetzt ist. Also wo wir in der Übergangsfrist sind, wenn das nicht zurückgerollt wird, muss es umgesetzt werden, muss jede Webseite diese Einbindung haben und so weiter und so fort. Also es ist
aber es wären auch Apps und so, eine Dienstleistung haben sie.
Ja, aber die Integration musst du ja sowieso leisten. Also als Unternehmen musst du die Integration leisten, dass eben der Hilfsdienst desjenigen, der das in Anspruch nehmen muss, eingebunden wird bei dir, unabhängig davon, was dieser Dienst erstmal ist. Das ist eine super komplizierte Geschichte momentan, aber das kann man vielleicht noch verbessern und kann das anders machen. Ich finde es schön, dass sie es erwähnen.
Sie erwähnen es halt, genau.
Ich finde es schön, dass sie es erwähnen, aber für mich sind immer diese Erwähnungen von etwas, was schon umgesetzt ist eigentlich oder was sich in der Umsetzung befindet, ist immer extrem schwierig. Also diese Sachen, die man, die eh schon verpflichtend.
Ja, okay, da hast du einen Punkt.
Ich bin da gerade so unentschieden, weil einerseits ist natürlich, gibt es gerade in der politischen Kommunikation immer die Gefahr, zu sagen, guckt mal her, was wir Tolles fordern, aber es gibt es eigentlich schon. Und andererseits finde ich es aber auch, was ich vorhin nur gesagt habe, finde ich es auch sozusagen nicht unwichtig zu sagen, also es gibt hier diese Dinge, die gibt es schon und zu denen bekennen wir uns auch. Ich bin da aber unentschieden, wie rum man es, also ich muss jetzt gerade an dieses Beispiel aktuell denken, irgendwie, es gibt gerade Banken, die sagen so, liebe Kunden, zu eurem Vorteil, was wir jetzt machen, ist Echtzeitüberweisung, kostenlos, das machen wir für euch. Ding ist, das ist halt gesetzlich vorgeschrieben, dass das jetzt so sein muss. Und das gibt natürlich beim Wahlversprechen genauso. Deswegen bin ich so ganz unsicher. Aber aber ich fände zumindest sozusagen einen erwähnenswerten Unterschied, ob das Thema Barrierefreiheit in einem Wahlprogramm überhaupt vorkommt oder nicht. Das fand ich jetzt schon.
Aber das ist generell, das grüne Wahlprogramm tut generell sehr viele Sachen, die jetzt umgesetzt wurden oder die sie quasi erreicht haben auch und so weiter, eine Fortschreibung davon, eine Weiterführung davon, das aber auch nochmal zu erwähnen im Prinzip, das ist generell auch mit der europäischen Einbettung, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, aber das ist eigentlich so das Generelle. Ja, die CDU ist eher so bei dem, was wollen sie anders machen, was wollen sie wieder abschaffen, so nach der Methode, auch wenn vieles davon eigentlich gar keine Abschaffung ist, wenn man es mal genau nimmt, also weil es gar kein Konzept dafür gibt. Man schreibt einfach nur, wir wollen das wieder abschaffen, irgendwo zwischendrin, weil das sind immer so die Highlights, die man nicht mag bei dem anderen. Aber eigentlich, wenn man alles außen rum liest, wollen wir genau das Gleiche dann doch wieder irgendwie umsetzen. Also das fand ich sehr, sehr schwierig in dieser ganzen Geschichte. Was auch, also wenn wir jetzt so beim Allgemeinen sind von den Parteien, ist mir auch aufgefallen, es ist natürlich jetzt aus Wirtschaftssicht sehr unternehmerfreundlich. Also da ist so eine typische Merz-Handschrift irgendwo drin. Also jetzt will man von dem Hintergrund her sagen, weil vieles sind auch gute Ideen, muss ich als selber auch Unternehmer, muss ich immer sagen. Also es sind viele gute Ideen, also Sachen, wo wir echt Lücken haben, Startup-Förderung, Wagniskapital-Themen und so weiter, die wir nehmen. Also die haben wirklich viele gute Sachen da drin, die in Deutschland nie funktioniert haben und die jetzt auch erstmal nicht gegen die, die ich jetzt auch nicht negativ empfinden würde, auch Soziale sowas nicht als negativ empfinden würde. Ist schön, dass es mal einer aufgeschrieben hat und zum Wahlprogramm gemacht hat. Das ist tatsächlich ein positiver Aspekt da drin. Also das muss man, glaube ich, auch mal erwähnen. Ansonsten ist es halt generell so, wer hat sich auf soziale Themen mehr bezogen? Das ist halt ganz klar auch mehr so bei SPD und sowas, ja nicht überraschend. Ja, aber also das grüne Wahlprogramm ist auch sehr stark unternehmensorientiert oder überhaupt wirtschaftsorientiert. Oh, yeah. Also Wirtschaft ist ganz klar bei CDU, CSU und bei den Grünen das zentrale Thema.
Und Digitales wird dann eben halt oft für diese Zwecke wiederum genutzt. Also ich war nochmal ganz, wir sind jetzt ja ein bisschen über das Thema KI geskippt und da fand ich, hat sich das auch nochmal ganz interessant so aufgezeigt, dass die CDU oder die Union mal wieder also halt sagt, sie hätte gerne KI und Cloud für die Zitat Reindustrialisierung. wohingegen wir dann auf der anderen Seite vom Spektrum halt die Linke haben, die sagen, es geht darum, Technologien zu bewerten im Hinblick auf ihren Nutzen für die Gesellschaft. Interessant, dass man sowas halt sagen muss und damit dann auch plötzlich so alleine steht. Und da fand ich zum Beispiel bei der SPD ist teilweise so ein bisschen erschreckend, dass sie schon auch viel so setzen auf so etwas wie KI als allgemeines Heilsversprechen. So, wir wissen nicht so richtig, wie wir das angehen, also werfen wir KI drauf. So als, selbst auch Quantentechnologie kommt da ein paar Mal drin vor, wo man ist so ein, okay. also da finde ich, ist so ein, sagen wir mal, kritischer oder aufgeklärter Umgang mit digitalen Technologien, lässt da an vielen Stellen noch zu wünschen übrig, sodass, ich da auch mal wieder ein bisschen hin und her gerissen bin, so hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr zu schreiben. Naja, also wenn sie sich halt, wenn sie sich mehr dazu informiert hätten, super. Aber auf dieser Ebene, auf der das da aktuell passiert, denke ich mir, dann gestaltet es lieber hinterher vernünftig aus, wenn ihr entschieden habt, was ihr wollt. Statt da irgendwie so steile Thesen in den Raum zu stellen, die halt sehr schwer zu halten sind. Ein Punkt noch, absoluter
Bizarrometer?
Die FDP bringt das Thema Bitcoin wieder ganz nach oben und möchte Krypto-ETFs, also genau, und fordert Bitcoin als anerkannte Währungsreserve bei der Europäischen Zentralbank. Wow.
Ja, dann könnte vielleicht die Europäische Zentralbank wieder ein paar Atomkraftwerke aufmachen, um zu meinen. Ne?
Soll die FED doch jetzt auch machen, Nachtraum. Aber weil du es eben gesagt hast, so zu meinen, also das ist übrigens auch ein generelles Ding. Also ich meine, wird überall KI geschrieben, aber irgendwie ein klares Energiekonzept, wie man die mit Energie versorgen könnte oder wie man überhaupt das hinkriegt, das ist auch so ein bisschen, es kommt zwar vor, überall so ein bisschen. Alle wollen sie Energie günstiger machen, aber so richtig klar, wie machen wir das jetzt eigentlich oder wie wollen wir das eigentlich angehen? Da fehlt mir so ein bisschen die Vision, wie das weitergehen soll. Das ist mehr so ein weiter so bei einigen und oh, wir prüfen mal wieder mal, ob wir nicht doch noch nuklear wieder machen können bei der CDU oder so. Aber immerhin ist es nur noch ein, wir prüfen mal.
Was alle Energieversorger haben ja gesagt, nein.
Das wird so, genau, das passiert sowieso nicht. Das ist viel zu teuer. Also ganz realistisch, die auch pro Kilowattstunde sonst einfach viel zu teuer, wenn man sich die Preise von denen, was jetzt in Frankreich online gekommen ist oder was da in UK gebaut wird oder sonst, wenn ich das runterbreche auf Preis pro Kilowattstunde, ist das einfach utopisch. Ja. Aber für diese ganzen KIs, die überall stehen, da müssen wir ja auch erstmal Rechenleistung, Datacenter und so weiter bereitstellen und irgendwie muss ich die mit Strom versorgen. Und das wird nochmal eine spannende Aufgabe. Und da fehlt jegliche Antwort drauf. Also wir schreiben es ja überall KI rein, ja, so Passwörter, Internet, aber dass man das eben mit einem tragfähigen Versorgungskonzept versehen muss, weil es halt eine Konkurrenz ist. Da wird in den USA offener darüber gesprochen, dass das eine Konkurrenz ist. Das haben wir hier jetzt in unserem Wahlkampf zumindest nicht reingekommen.
Ja, das stimmt. Auch bei Bitcoin nicht. Also bei Alina hat ja jetzt auch kurz die FDP-Forderung für Bizarrometer erwähnt. Das ist, also denkst du auch echt, naja.
Ich würde gerne, also so am Ende dieser Sendung stellt sich für mich wenig überraschend vielleicht, aber man kann es ja immer mal wieder versuchen heraus, Wahlprogramme sind vor allen Dingen das Wahlprogramme. Also sagen, für eine beliebige Definition von belastbar sind sie belastbar, aber ich weiß nicht so genau, wo die liegt. und würde dann eine Abschlusszuspitzungsrunde mit euch machen wollen. Und zwar für die nächste Legislaturperiode könnt ihr euch ein für euch wichtiges digitales Thema aussuchen. Und sagt mir dann, welche Partei oder vielleicht sogar Parteien seht ihr sozusagen aufgrund des Wahlprogramms oder meinetwegen auch aufgrund eurer Erfahrung in der Lage, da sozusagen was zu reißen. Also für die nächste Legislaturperiode, wichtiges digitalpolitisches Thema, welche Partei wird es erfüllen? Seid ihr bereit?
Nein.
Ist das eine Aussage über die Qualität der Wahlprogramme oder der Digitalpolitik in Gesamtdeutschland?
Nee, es ist mehr so eine Aussage dazu, dass ich, egal was hinterher rauskommt, ich mit denen zusammenarbeiten muss. Nein, also nein, es ist, da bin ich natürlich in der schwierigen Position, weil natürlich auch keine einheitliche.
Okay, dann machen wir es bei dir so. Wichtiges digitalpolitisches Thema für die nächste Legislaturperiode. Das wichtigste Thema. Digitalpolitisch für die nächste Legislaturperiode.
Das wichtigste Thema. Also wenn ich's gesamtgesellschaftlich sehe, es ist tatsächlich für mich so ein bisschen sowas wie Plattformkontrolle, Medienkontrolle halte ich für extrem wichtig, dass wir das gesellschaftlich in den Griff kriegen. Ich hoffe, dass wir da auch ein vernünftiges Konzept für bekommen, egal wer jetzt rankommt. Ja. Ja, okay. Also infrastrukturtechnisch müsste ich natürlich sagen, Datacenter und Energie und überhaupt, klar, aber gesellschaftlich und das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, dann sind wir bei dem, was.
Weil Konz eh das letzte Wort haben wird, Aline. Wichtige digitalpolitische Aufgabe, die du siehst und wer kann sie deiner Meinung nach vielleicht erfüllen?
Naja, also ich beschäftige mich auch eben viel mit dem Thema Marktmacht und der Digitalkonzerne, die ja durch KI einfach nochmal richtig sozusagen auf die Spitze getrieben wird und wo ich dann halt mit großem Unbehagen so etwas sehe wie bei der Union und ja, bei der Linken, bei den Grünen so zarte, also bei den Grünen zarte Ansätze, bei den Linken ein bisschen klarer formulierte Möglichkeiten sehe oder einen Willen sehe, dagegen vorzugehen. Ja, ich glaube, auch wenn es dafür auch Europa braucht, ist das, glaube ich, ein Thema, was man in Deutschland prinzipiell gut setzen sollte und weitertreiben sollte, statt es zurückzudrehen.
Na, zweiter Teil der Antwort. Welche Partei siehst du am ehesten in der Lage, da was zu reißen?
Naja, also ich meine, die Linke, mir fehlt im Moment halt die politische Unterstützung. Nee,
das ist schwierig, ne? Also ich glaube sozusagen, soll ich taktisch wählen oder soll ich wählen, was sozusagen am ehesten meinem Inhalt entspricht, ist eine Diskussion, die wir heute hier nicht führen können.
Ach damn, ich dachte, wir haben noch eine Stunde.
Nein, und deswegen sozusagen habe ich das falsch formuliert, wenn ich sage reißen können, weil das reißen können tatsächlich pragmatisch, realpolitisch dann diese Frage tatsächlich hat, aber die Frage eher inhaltlich.
Also wie gesagt, zarte Ansätze bei den Grünen, eine deutliche Überzeugung klingt bei den Linken raus, die das überhaupt als Problem klar formulieren und verschiedene Ansätze diskutieren, wie man dagegen sinnvoll vorgehen kann, ja.
Mhm. Cons?
Also ich tue mich ja auch ein bisschen schwer mit den, ich glaube, also die wichtigen Themen zu identifizieren, so an denen ich so festmachen würde. Für mich wäre, denke ich, schon auch Massenüberwachung. Also wie stellen sich die Parteien dazu? Aber muss ich dir ehrlicherweise sagen, dass natürlich bei manchen der Parteien, die wir heute besprochen haben, das so kurz ist, weil die ja noch kein vollständiges Wahlprogramm haben, dass das fast keine Erwähnung findet. Insofern würde das vielleicht, wenn Ende Januar komplette Wahlprogramme dazukommen, vielleicht auch nochmal ausdifferenziert, weiß ich nicht. Also ich könnte, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass ich den Massenüberwachungsansatz der Union also absolut verfehlt und rückwärtsgewandt finde in so einer digitalen Welt. Aber ich muss andererseits auch sagen, also neben KI oder Plattformen, was ich auch wichtige Themen finde, oder auch IT-Sicherheit, was nicht stattfindet, glaube ich, dass diese Wahl für mich natürlich nicht unbedingt an digitalen Themen entschieden wird. Und deshalb tue ich mich, deswegen tue ich mich natürlich schwer, weil also die Aussagen, die jetzt so teilweise von den Kandidaten getroffen werden, die finde ich so jenseits, dass ich also von den Kandidaten manche einfach nicht wählen könnte, selbst wenn sie coole Ideen hätten in Digitalien, ich tue mich da so ein bisschen schwer
lass mich so sagen, die Frage für dich umformulieren.
Ja, bitte.
Welche Partei hältst du für wählbar und dann zusätzlich noch der Aufgabe gewachsen, Überwachungsstaat zu verhindern?
Also ich denke, von den Ampelparteien fällt für mich durch die Bejahung von Massenüberwachung die Sozialdemokratie aus. Findet einen Paradigmenwechsel, den ich abstoßend finde. Aber da würde ich wahrscheinlich am ehesten auf Linke, Grüne und Liberale gehen, aber die Machtoptionen sind natürlich sehr unterschiedlich. Ansonsten.
Also interessanter, du hältst die Liberalen für wählbar.
Ich glaube halt einfach nicht, dass sie in den Bundestag kommen, und ich finde natürlich auch so eine, also klar, ich blicke natürlich auch zurück auf das Aus der Ampel und frage mich, ob ich so eine Leute, die ja auch mit einem Honecker-Ergebnis an Christian Lindner festhalten wollen, nochmal wählen würde, selbst wenn sie gegen Massenüberwachung sind. Ja, das ist ja na Watten. Also ich habe auch mal den sozialliberalen Flügel der Liberalen gemocht. Aber jetzt kommen wir in eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt ja hier nicht führen wollen. Wir wollen vor allen Dingen eins tun, was ich am Ende sagen möchte. Geht dahin. Wer sich weigert, sein Kreuz zu machen, macht es an der falschen Stelle, geht dahin, wählt. Ja, wir haben die Landtagswahlergebnisse gesehen, die sind gruselig. Ich möchte jeden auffordern, geht dahin, wählt. Meine Message. Musst du nicht teilen, Markus? Ich sehe aber nicht die Gesichter hier.
Und redet mit Menschen um euch drumherum. Also macht diese Themen auf. Also ich auch plus eins für, geht es so sehr um Digitales, also ich glaube Grundrechte solche Themen sind manchmal viel wichtiger.
Ja, weil das ist, glaube ich, eigentlich der Punkt. Ich glaube, hier zeigt sich ein anderes Grundrechtsverständnis, und das siehst du in anderen Themen, nicht nur im Digitalen, ganz doll deutlich. Deswegen werden für mich eigentlich manche Parteien nicht wählbar. Und da brauchst du nicht mal die digitalen Themen nehmen, das sind ja auch nur Ausformungen von Grundrechten. Insofern, da bin ich so bei dir. Ah, oh Mann, also, Alina, hast du wieder das tolle Schlusswort.
Der Erdrutsch in die andere Richtung muss weg.
Das nochmal ganz deutlich zu sagen, diese Sendung soll keine Wahlempfehlung für euch sein.
Natürlich.
Diese Sendung soll einerseits Konstanze Kurz die Gelegenheit geben, mich immer wieder zu unterbrechen, so wie es im Bundestag Politiker vielleicht auch ab und zu machen, aber andererseits soll sie euch die Möglichkeit geben, diesen einen Aspekt, nämlich den digitalen im Wahlprogramm nicht selber arbeiten zu müssen, sondern vielleicht sozusagen einen kleinen Überblick zu bekommen. Aline Blankertz, Klaus Landefeld, Konstanze Kurz, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und hier wart, und egal, wer in der nächsten Wahlperiode an die Macht kommt, es gilt natürlich weiterhin, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Mikro
Instagram stehen.
Verdächtig.
Du lässt dich vor Netflix gehen.
Verdächtig.
Alle deine Freunde Kiffer.
Verdächtig.
Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Sticker auf dem Laptop.
Verdächtig.
Du bist Teil von diesem Netzmob.
Verdächtig.